Punk ist sowas von tot, ey.
Nein!
Warum?
Millennial Punk.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, liebe Fugis, wir sind zurück. Auch hier wieder zweiter Teil unserer Pie Edition von Sarah und mir. Wir begrüßen uns euch heute nach zwei Folgen Kunst mit Lotte und Marc. Einen Deep Dive in kluge, in ausdrucksstarke und eindrucksvolle Welten. Wir holen euch auf die Straße, zurück in das richtige Leben, in den Alltag. In ja auch die Bierdusche der Existenz, und diese Bierdusche der Existenz ist mir gerade passiert.
Es ist Samstagabend, 22.33 Uhr und Markus ist gerade was passiert, was er eigentlich nicht erwartet hat. Aber es war gar nicht so fernab vom Punk. Markus, erzähl doch mal, was gerade in der legendären Kneipe Finkenkrug in Duisburg passiert ist.
Ja, ich habe gedacht einfach, ja, so ein Dosenbier, das tut gut. Wir waren vorher im Kino und haben gedacht, wir machen so eine Nachtaufnahme für den jetzigen Podcast. Und naja, wie man es so macht bei Dosenbier, ich klopfe natürlich freundlich auf die Dose. Sie lacht mich an und verspricht mir viel Freude. Ich öffne sie. Naja, und ich hatte von der Frisur über das Gesicht, über das Hemd, über die Hose bis in die Socken hinein eine Biertinktur vom Allerfeinsten. Drumherum, das müssen wir sagen, war etwas ganz, ganz für uns ganz, ganz Schreckliches.
Wir machen uns jetzt richtig unbeliebt, ne?
Ja.
Champions League?
Ja, Champions League. Wir hassen beide Fußball. Wir können mit Fußball nicht anfangen. Und wir wollten eigentlich nur ein Dosenbier trinken, kredibles Dosenbier, um uns so in Stimmung zu bringen, weil wir sehr heftigen Film gesehen haben. Und dann war drumherum so ein Finale von irgendwem gegen irgendwem, aber irgendwie Dortmund war beteiligt. Und
Real Madrid haben wir dann mitbekommen.
Ja.
Verrat's euch.
Ja, ja. Und wir wurden auch mehrfach gebeten, den Tisch zu verlassen, weil wir ja mit Fußball nichts zu tun hatten. Und ja, und dann haben die jungen Herren, die neben uns saßen, mit Schnitzel, Pommes, so einem Salat und einem schönen Ketchup-Dip, haben sich sowas von tot gelacht, als der alte, weiße, grumpy Typ sich von oben bis unten besudelt hat. Von daher, so haben wir uns eingestimmt, heute nicht über Kunst, sondern über etwas Kunstvolles zu sprechen, nämlich über Punk und vor allem über eins, über die herausragende neue Dokumentation Millennial Punk. Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung, eine Produktion von Millennial Punk in Zusammenarbeit mit dem SWR für ARD Kultur, ist am 28. Mai 2024 in der ARD Mediathek erschienen und die Macherinnen sind
Diana Ringelsieb,
Drehbuch und Regie,
Felix Bunschuh,
ebenfalls Drehbuch und Regie, Nico Hamm ist der Produzent und Flo Wiedemann der Producer. Wir werden heute in vier verschiedenen Teilen über diese Doku sprechen. Wir wollen euch ein bisschen reinholen erst von der Premierenparty, zu der Sarah und ich eingeladen worden sind. Die fand am Montag, dem 27. Mai im Savoy Theater in Düsseldorf statt. Dann werden wir ein Interview euch einspielen, das ich geführt habe mit Diana Ringelsieb und Resieb. Und ich vertue mich, liebe Diana, ich vertue mich immer, wenn ich deinen Namen sage. Das habe ich heute schon 100 Mal gesagt. Ich sage immer Diana Schlingensief. Das ist natürlich sehr ehrenvoll, aber du heißt Ringelsieb, entschuldige bitte. Also für alle nochmal mit Diana Ringelsieb und Felix Bunschuh. Und zwar ging es uns darum, wir wollten, bevor Sarah und ich in Analyse einsteigen, ein bisschen so auch so eine Kritik der Dokumentation einsteigen, wollen wir erstmal die Stimmen der Macherinnen hören, den Fragen stellen, über die wir später auch nochmal kritisch diskutieren werden und uns ein bisschen auslassen würden, aber erstmal sozusagen in der Perspektive der Macherinnen selbst, damit wir das sozusagen nicht drüberlegen und erstmal unsere Positionen bringen und so weiter. Und das als Grundlage nehmen, das greifen wir dann wieder auf in unserer eigenen Analyse.
Keine unnötigen Doppelungen erzeugen.
Absolut. Und dann kommen wir zu einem Fazit. Es gibt nur Verehrung heute, keinerlei Verachtung natürlich. Es gibt eine sweet, sweete Verehrung und eine leicht salty Verehrung, aber natürlich mit ganz viel Liebe und Wertschätzung. Naja, lass uns doch mal so einsteigen. Wir waren eingeladen bei der Premierenfeier und war Savoy Theater. Vielleicht kennen manche von euch das Savoy Theater. In Düsseldorf, Düsseldorf Innenstadt, schöne Location für Kino, für verschiedenste Formen der Veranstaltung. Ja, wir sind angekommen, ein verregneter Montag. Und ja, vielleicht führst du uns ein bisschen rein, wenn du magst. Was haben wir erlebt? Was haben wir gesehen? Wie war der Abend so für dich? Was hast du wahrgenommen?
Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, aber ich beginne vielleicht einfach mal mit meiner Perspektive. Ich war zunächst überwältigt aufgrund der TeilnehmerInnenanzahl. Es war wahnsinnig gut besucht. Man hatte eine ganz, ganz tolle Auswahl getroffen mit den Gästinnen. Auch wir haben ja dankenswerterweise diese Einladung bekommen. Ja. Wobei wir sagen müssen, wir haben natürlich auch die Prominenz der Punkszene gesehen, die anwesend war. Wir haben die Szene-Mitglieder gesehen, zu erkennen auch natürlich, ne, am Outfit, an den Frisuren etc. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Wir wurden begrüßt direkt durch Diana, draußen schon. Wir haben Freidrinks bekommen. Ja, die sind erwähnenswert, Markus. Ich finde das schon.
Absolut, also
es war
absolut.
Ein wahnsinnig tolles Catering in dem Sinne.
Ja.
So dass man sich auch direkt wohlgefühlt hat. Anschließend waren wir in diesem wundervollen Kinosaal, haben die ersten beiden Teile der Dokumentation sehen dürfen. Ja, das war die Auswahl eben, zwei Teile zu sehen, was ich sehr, sehr gelungen fand und eben keinen Zusammenschnitt. Im Nachgang gab es noch die Möglichkeit zum Austausch, zum Verweilen, zum gemeinsam Trinken im Eingang des Savoy. Und insofern ein wahnsinnig gelungener Abend. Mich hat's einfach gefreut. Ich glaube, ich hatte nicht die Erwartungen an die Größe dieser Veranstaltung. Und aus dem Grund war ich erstmal überwältigt.
Ja, absolut. Also was erstmal ganz toll war, man hat das Gefühl gehabt, man ist in der Doku selbst drin. Also bevor die Doku losgegangen ist, im Publikum so 300-400 Leute waren ungefähr da. Und viele natürlich, die wir in der Doku dann wiedergesehen haben und die ihr in der Doku sehen könnt, ob das nun der Sami Amara von den Broilers war, ob das der Yoshi von ZSK war, viele, viele andere, die einfach in der Doku waren. Waren auch an dem Abend da, es waren Freundinnen, Freunde da, Kolleginnen, Interessierte und so weiter. Es war wirklich so, man dachte, man ist Teil dieser Millennial-Punk-Doku. Und das Schöne dabei war, dass eigentlich genau das Publikum nochmal gezeigt hat, wie stark die Community ist, wie vernetzt die Community ist, wie präsent eben auch das Thema Millennial Punk ist, dass es nicht irgendwie so ein kleines Sonderthema ist, das irgendwie so Subkultur ist oder so ein ganz kleines Phänomen aufmacht, sondern wirklich eine präsente, aktive Szene ist, die aus ganz viel Diversität besteht, sehr vielfältig ist. Und das war einfach toll, dass man dieses fast schon immersive Erlebnis hatte. Man taucht in die Doku, also bevor man die Doku sieht, in die Doku ein, mit dem mit den Leuten, die einfach da waren. Und das hat viel Freude gemacht.
Und sehr sympathisch eben auch.
Extrem.
Und niedrigschwellig.
Ja.
Also von solchen Veranstaltungen in anderen Kontexten kenne ich durchaus andere Happenings, muss ich einfach so sagen. Man fühlt sich unwohl, man fühlt sich als, okay, nicht Teil. Wir waren dadurch auch nicht Teil der Szene. Glaube ich, ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber wir haben uns willkommen und wohlgefühlt.
Absolut. Also es war jetzt nicht die Differenzpolitik, die man sehr oft aus Subkulturen heraus kennt. Also look at me und wenn du halt eben anders irgendwie aussiehst oder irgendwie nicht so Szene-mäßig bist, dann ja, dann kannst du auch da sein, aber du bist halt nicht Kern der Veranstaltung. Und es war extrem viel Offenheit. Alle kamen irgendwie aufeinander zu, man kam leicht ins Gespräch. Es war unfassbar nice und ja, das war dann auch so, nachdem wir Diana am Anfang getroffen hatten, draußen sind wir hochgegangen, da stand dann Felix Buntschuh gleich, genauso herzliche, freundliche Begrüßung. Das Schöne ist, also Felix kennen wir nur von Instagram her und hatten auch noch keine Schnittstelle und so. Und das war einfach sehr, ja, warm welcome, gute Stimmung, gutes Feeling. Das war alles sehr angenehm.
Umso mehr brannten wir dann darauf natürlich, die zwei Teile sehen zu dürfen.
Genau. Ging los mit einer Diskussionsrunde kurz, wo die vier Macherinnen, Produzentinnen und so weiter nochmal im Interview waren, kurz gesagt haben, wie kamst du der Doku, das beschrieben haben. Es gibt ja auch bei Krawall und Liebe eine Sonderedition und bei Monkey Expedition Podcast gibt's auch so eine Sonderfolge dazu, dass sie nochmal erzählen, wie ist die Doku entstanden, was muss man über die Doku wissen und so weiter und haben das sozusagen nochmal auf die Bühne gebracht, dass alle gut eingestimmt waren und dann Anmoderation für die beiden Folgen, die wir gesehen haben. Spannend war dabei sozusagen, dass man gesehen hat, dass auch die einzelnen Protagonistinnen und hier vor allem Diana, die mit Abstand den größten Applaus bekommen hat, das war extrem sweet, also alle haben natürlich viel Applaus bekommen, alle Macherinnen, also es wurde gefeiert, es wurde gejohlt, es war wirklich ganz, ganz tolle Stimmung, aber man hat schon gesehen, dass gerade Diana auch durch ihren Aktivismus, den sie in die Szene gebracht hat, ich erinnere nur an dieses ganz wichtige, tolle Buch mit Ronja Schwikowski herausgegeben, Punk as Fuck, also die analytische Kritik auch der Punk-Szene aus Flinter-Perspektive oder das Buch, was sie mit Felix Bundschuh zusammen gemacht hat, A Global Mass, eine Subkultur Südostasien, also wo sie nochmal die Punk-Szene in Südostasien vermessen haben mit einer Reise, die sie gemacht haben. Das ist ein Buch erschienen, eine fantastische Platte auch, die Musik eingefangen hat. Also man hat ja schon gesehen, dass vor allem Diana, aber natürlich auch Felix und die anderen beiden auch, Nico und Flo, fest in der Szene verankert sind, eine hohe Anerkennung haben und eine Wertschätzung auch existiert für das, was sie getan haben. Und das muss man in dem Abend sagen, das war wirklich sehr berührend, fand ich, diese Wertschätzung, die von allen kam, ob sie Stars waren, ob sie Freundinnen waren, Familie waren, einfach diese extreme Wertschätzung für die Leistung, die 3,5 Jahre hat das ja gebraucht, also von der Idee bis zur Realisation für das, was geleistet worden ist. Das fand ich ganz wunderbar, das fand ich ganz großartig. Das hat uns auch sehr begeistert und auch zu sehen, wie eine Szene sich transformiert. Also das wäre eine Frage, ob vielleicht vor 20, 25 Jahren jemand wie Diana so in der Szene gefeiert worden wäre und auch sozusagen.
Spannende Frage.
Ja, oder? Auch eine Veränderung, die also Persönlichkeiten wie Diana, Künstlerinnen sozusagen, auch die aus dem Flinter-Umfeld herauskommen.
Ich habe mich an der Stelle schon gefragt, aber da werden wir wahrscheinlich ja später noch hingelangen. Aber die Frage, die ich mir stellte, war natürlich auch so, je nach einzelnem Standpunkt oder dem, was man darin wiederfindet, erwartet hat, also auch zu unseren Erwartungen werden wir ja noch kommen, habe ich mich eben so gefragt, wie haben Sie es hinbekommen, dass diese große Wertschätzung einfach schon da ist, jenseits der Einzelteile des Produkts? Also einfach schon dafür, was ihr da gemacht habt, nämlich Punk oder den Abschnitt Millennial Punk und das, was danach kam, so in den Fokus zu rücken, das allein schon erstmal wertzuschätzen, jenseits von einzelnen Standpunkten, Positionen, die man dann eben teilt oder für sich eben nicht so teilt, ablehnt, wie auch immer. Das hat man gespürt, wie begrüßt diese Community das hat, dass dieses Produkt nun wirklich da ist, dieses Werk.
Absolut, es war absolut geteilt von der Szene selbst und von den Leuten, die dann da waren, von den GästInnen und so weiter. Und damit ihr einen kurzen Einstieg bekommt, worum geht's insgesamt, möchte ich euch kurz die Beschreibung von der SWR-Seite vorlesen zu Millennial Punk. Da heißt es: Zeitreise durch 2,5 Jahrzehnte Punkrock-Geschichte. In den 90er Jahren wurde der Punk für tot erklärt. Dabei ging es für die Generation der Millennials dann erst richtig los. Durch den Pop-Punk-Hype der 90er Jahre bekam die Subkultur Aufwind, davon erzählen in dem Vierteiler 69 Protagonistinnen vor der Kamera. Von Vizo, Broilers und die Toten Hosen bis hin zu aktuellen Acts wie Acne, Kid Joe und der Antilopengang sowie vielen weiteren. Das Ergebnis ist eine Zeitreise durch die letzten 2,5 Jahrzehnte deutscher Punkrock-Geschichte. Vom ersten Schlachtrufe-Mixtape bis zum Durchbruch der eigenen Band. Vom 11. September 2001 bis zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Von kostspieligen Prepaid-SMS bis hin zu ausufernden Shitstorms im Netz. Vom Deutschpunk bis Zeckenrap, von der Jahrtausendwende bis heute. Ein authentisches Porträt einer Subkultur in Zeiten der Digitalisierung. Punk ist allgegenwärtig und ein fester Bestandteil der Popkultur. Im Gegensatz zu den Bands aus den 70ern und 80er Jahren mussten die Millennials sich nicht mal selbst als Punks definieren, um durch den Spirit der Subkultur sozialisiert zu werden. Nur die Rahmenbedingungen hatten sich verändert. Auf dieses verändernde Umfeld fokussieren sich die 4 Folgen der Doku-Serie.
Wir geben euch hiermit jetzt auch nochmal die Titel der einzelnen Folgen. Folge 1, Throwback, Nostalgie der Nullerjahre.
Folge 2, Hashtag Aktivismus, die politische DNA von Punk.
Folge 3, Hashtag Neuland, die digitale Revolution.
Folge 4, Hashtag Fortschritt, neue Genre und Feminismus. Und damit leite ich jetzt schon über zum Interview mit Diana Ringelsieb und Felix Bundschuh. Ihr werdet sie beide bestimmt kennen, habt sie auch schon öfters mal in Fugengold gehört, also vor allem Diana mit ihrem Podcast Krawalle und Liebe, mit dem von mit Ronja Schwikowski herausgegebenen Band Punk as Fuck, aber auch mit dem Buch von Felix und Diana A Global Mass. Diana Rillingen-Sieb ist 85 geboren, freie Journalistin, Autorin und feministische Aktivistin und natürlich Co-Host des Podcasts Krawalle und Liebe. Und Felix Buntschuh ist auch 85 geboren. Er ist Coach, Berater, Dozent, Autor und Co-Host des Podcasts Monkey Expedition. Und jetzt freut euch auf eine halbe Stunde Gespräch über die Serie. Ja, und die Themen greifen dann Sarah und ich später wieder auf in unserer Analyse. Ich habe mich am Montag mit einem Freund von mir getroffen, der Regisseur ist. Es ging darum, ich werde auch eine Doku auf den Weg bringen. Ich werde aber noch nicht verraten, warum. Es geht auch um Musik und so weiter. Es wird um Politik gehen. Ein anderer Schnack. Und er berichtete mir so ein bisschen von Medienunternehmen, die offen sind für Dokus mit Popmusik. Und er berichtete dann, dass sein Freund von ihm bei Netflix saß und hat super gepitcht und so weiter. Aber die Entscheiderin bei Netflix sagte, naja, mein Lieber, Netflix ist McDonald's und wir wollen halt nur McDonald's-Ware haben und das können wir verkaufen. Jetzt wäre meine erste Frage an euch, wie war der SWR? War der SWR McDonald's? War der SWR ein Gourmet-Restaurant? Wie ist der SWR mit dem Thema, mit eurem Thema umgegangen als euer Ansprechpartner für dann die Veröffentlichung, für den Rahmen, für den Kontext, wo die Doku stattfand?
Ich glaube, für uns war es schon das Gourmet-Restaurant. Das war das, wo wir hin wollten. Vielleicht nicht explizit der SWR von vornherein, sondern das Öffentlich-Rechtliche. Uns war es wichtig, dass die Doku dort zu sehen ist, wo man ohne Paywall hinkommt, und hatten dann von Anfang an ein sehr gutes Gefühl beim SWR und die hatten auch ein großes Interesse daran, das mit uns zu machen. Die haben uns alle Freiheiten gelassen, haben uns aber auch supportet, wo wir Support brauchten, und wir waren total happy damit, das für den SWR zu machen und halt auch für die ARD-Mediathek somit.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Das war eigentlich von Anfang an unser Wunschszenario, dass wir in einer öffentlich-rechtlichen Mediathek landen. Deswegen waren wir damit sehr glücklich. Und ich war positiv überrascht sogar, weil ich tatsächlich befürchtet hatte, dass sie uns mehr reingrätschen. Dass wir, wenn es dann an die Abnahmen geht, dass dann doch fürs Öffentlich-Rechtliche das ein oder andere vielleicht nicht passend genug ist. Aber da waren wir alle sehr überrascht. Das haben die gar nicht gemacht. Also sie standen uns wirklich beratend zur Seite. Sie haben an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, hier würden wir uns wünschen, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Oder dass hier kann man ein bisschen straffen oder so. Aber letztendlich waren das auch nur Empfehlungen. Und wir haben manche dankend angenommen. Und bei anderen haben wir auch gesagt, nö, wir finden das gut, so wie es ist.
Ja, sehr cool. Also ich finde das total spannend. Ich habe ja 6 Jahre auch für den SWR gearbeitet, dann im Radio für SWR 3 und SWR 1. Und ich durfte einmal mit Jochen Stöckle 4 Stunden die Geschichte von Punk machen. Und es gab nur Punk-Songs und es wurde beim SWR nichts reingeschnitten. Das war ein total schönes Erlebnis. Normalerweise wird aber reingeschnitten. Und das war nur möglich, weil die Idee war, fuck the format. Und man sagte, ja, okay, also ist so ein bisschen Exotismus. Ja, da machen wir halt mal Punk und so weiter. Und die Frage wäre, habt ihr euch als Exotinnen gefühlt mit dem Thema? Oder ist es so wahrgenommen worden, dass man gesagt hat, hey, erzählt eine total wichtige Geschichte. Nicht nur mit Blick auf Punk, sondern eben mit Blick auf, was ist eigentlich für die Millennials relevant gewesen. Sowohl auf der Ebene von Mediengeschichte, Politik, aber auch Musik. Also sozusagen, dass ihr wahrgenommen worden seid wie andere wichtige Musik- oder zeitgeschichtliche Themen auch? Oder habt ihr so ein bisschen, naja, das sind schon die wilden Freaks, die was Cooles machen, aber ja, das ist schon, naja, ist cool, aber nicht so das Übliche, was wir machen würden oder was wir supporten würden?
Ich glaube, man hat uns schon sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass wir so einen Exotenbonus mitbringen und die es auch wollten. Wir haben aber auch gemerkt, dass vor allen Dingen die RedakteurInnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, selber auch einen Punk-Background haben, wenn auch zeitlich versetzt. Sie waren ein bisschen früher dran, was dazu geführt hat, dass wir immer so als die wilden jungen Hüpfer dargestellt worden sind, was ich immer ganz amüsant fand, weil wir halt auch alle vor Ende 30 und Anfang 40 sind. Das heißt, so jung und jugendlich kamen wir uns dabei gar nicht vor, aber für sie anscheinend schon.
Ja, witzig fand ich dann auch, dass parallel ja dann diese Viva-Doku-Reihe rauskam, die ja quasi die ähnliche Zeit beleuchtet hat aus einer popkulturellen Perspektive. Und da hat man uns dann auch gesagt, dass sie es eben besonders spannend finden, dass wir am Ende wahrscheinlich ein Pendant dazu darstellen werden, weil wir ja dann noch mal ein bisschen subkultureller dran gehen. Gerade auch, was die Protagonistinnen-Auswahl angeht und natürlich auch noch mal, dass es bei uns ja dann auch doch politischer wird. Und das fand ich dann schon sehr spannend. Da muss ich sagen, also die haben uns schon von Anfang an ernst genommen, aber auch so durch diesen Exotenbonus und ihr seid die Punkrocker und jetzt nutzt das auch mal aus, haut mal auf die Kacke, macht mal einen schnellen Schnitt und sowas alles, hat mich das dann aber auch gefreut, da zu merken, dass wir da halt schon sehr ernst genommen werden und wo die uns da jetzt auch einsortieren, weil diese Viva-Doku war ja auch sehr erfolgreich.
Super, vielen Dank. Was mich interessiert, als ich es gesehen habe und ich habe sehr, sehr viele Dokus im Musikbereich, Musikgeschichte aufarbeiten, ist erstmal euer Zugang zur Geschichtsschreibung. Ich würde euch bitten, bevor ich das für mich erzähle, wie ich das eingeordnet habe, dass ihr so ein bisschen euer Konzept, wenn ihr mögt, der Geschichtsschreibung vorstellt. Ob das so in der Nähe von sowas wie Jürgen Teipel ist, natürlich Verschwende deine Jugend, oder sowas wie Tobias Rapp, Lost in Sound, also dieses Oral History Thema, ob es was ganz anderes war, ob es eine Melange war, wie ihr rangegangen seid, weil das fand ich total spannend und interessant, hab dazu auch noch viele Nachfragen, wie ihr das konzipiert habt und was euch wichtig war in der Art der Geschichtsschreibung, die ihr in den 4 Folgen präsentiert habt.
Also ich glaube, was für uns von vornherein total wichtig war, zum Beispiel auch die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir verzichten auf eine SprecherInnenstimme, weil wir gesagt haben, wir wollen ja jetzt irgendwie keine Geschichtsdoku machen, wo da sowas, so ein belehrender Touch, das ist dann ja schnell drin, ne, wenn das jemand erklärt aus dem Off, den man nicht sehen kann. Deswegen war für uns von vornherein klar, wir möchten das so aufbauen, dass die ProtagonistInnen für sich selbst sprechen und diese Geschichte ohne äußeren, im nachträglich eingefügten Einfluss erzählen. Und das ist natürlich was, was nicht aus Versehen passiert ist. Das war geplant von vornherein und so haben wir ja dann auch quasi die Interviews quasi geführt. Also das heißt, wir haben uns für alle Interviews sehr viel Zeit genommen, viel mehr Zeit, als man jetzt am Ende gebraucht hätte. Ich glaube, wir sagen ja immer, wir haben so ungefähr an die 100 Stunden Material inklusive B-Roll und so, was wir noch alles gedreht haben. Am Ende sind es jetzt 3 Stunden geworden. Das heißt, wir haben ja irgendwie nur 3% benutzt. Das war aber auch gewollt, weil dadurch, wenn du sie quasi alleine das alles erzählen lassen willst und sie abwechselnd sprechen und am Ende Zitat auf Zitat aufbauen soll, dann brauchst du einfach unglaublich viel Material. Das heißt, das war natürlich von vornherein berücksichtigt und auch in der Planung der Interviews, über welche Themen sprechen wir mit welchen Protagonistinnen, alles ganz bewusst schon von vornherein so konzipiert und geplant. Das war, glaube ich, für uns was ganz Wichtiges. Ein anderer Punkt war der, dass wir relativ schnell Abstand genommen hatten von der Idee, das Ganze so rein chronologisch aufzubauen. Also wir hatten ganz kurzzeitig anfangs mal die Idee, wir machen quasi die erste Folge Jahrtausendwende bis 2005, die zweite 2005 bis 2010, um das so, wie es üblich ist, bei solchen Dokus zu erzählen, haben dann aber schon in der Vorbereitung der Interviews gemerkt, dass das nicht aufgehen wird, weil eben viele Themen sich ja dann doch über diese 2 bis 3 Jahrzehnte erstrecken und dann müsste man das ja alles dann in den 4 Folgen zerhackstückeln und das wollten wir natürlich auch nicht. Das waren so schon mal 2 sehr wichtige Punkte in der Planung und in der Herangehensweise und alles andere war dann natürlich auch alles jetzt in puncto Archivmaterial, was dann noch nachträglich reingekommen ist und so weiter, haben wir natürlich einfach, muss man ganz ehrlich sagen, aus einer ganz subjektiven Brille auch gesehen, weil wir ja selber Millennials sind und weil wir diese Doku ja letztendlich auch gemacht haben, weil wir genau diese Perspektive, in der wir uns wiederfinden, immer vermisst haben. Und da konnten wir zum einen natürlich auf unser eigenes Bauchgefühl und unsere eigenen Erfahrungswerte vertrauen und gleichzeitig wurden wir dann aber auch während der Interviews von vielen ProtagonistInnen total darin bestätigt und die haben natürlich nochmal ganz viel Input mit reingebracht an Erinnerungen, so dass wir dann da im Interview saßen, so total mindblowing, oh Gott, das haben wir ja auch total vergessen, das ist ja auch noch alles passiert und so ist es dann gewachsen.
Ihr habt ja eine Rasterung über diese Thementafeln, die ihr drin habt. Das ist ja in jeder Folge kommen Thementafeln rein, die so eine ungefähr Orientierung geben, da wird's drum gehen. Findet ihr, dass ihr dieses Prinzip so einer produktiven Offenheit, die nicht kommentierend ist, ich finde es interessant, dass du es bewertet hast, so eine, als eine Form der Draufsichtigkeit, die kommen würde durch eine Erzählerinnenstimme aus dem Off, durch einen Kommentar, findet ihr, dass das erklärungsbedürftig geblieben ist oder ist es erklärt worden durch die Interviews? Weil wenn so Themen gesetzt werden, das werden dann immer große, wichtige Themen, die ihr in jeder Folge gesetzt habt, habt ihr das ausreichend erklärt, beschrieben, ausgefüllt gefunden oder habt ihr im Nachgang so ein bisschen das Gefühl, dass auch Leerstellen geblieben sind, weil diese Themen ja meistens sehr umfangreich, sehr groß waren und schon so einfach so ein Plateau aufgemacht haben, zu dem es manchmal mehr, manchmal weniger Stimmen gab?
Ich glaube, das waren einfach Themen, die von uns von vornherein klar waren, dass sie, oder nicht vielleicht von vornherein vor dem Dreh, aber halt in der Postproduktion klar waren, dass sie eine Stimme bekommen sollen, die reinkommen sollen. Und dann haben wir danach halt natürlich auch die Story in der Story jedermals wieder gebaut. Und dann war relativ schnell auch klar, wir wollen da halt einfach diesen Anker geben, indem wir durch eine Grafik und vielleicht durch ein paar kurze Worte dem Zuschauer, der Zuschauerin auch das, ja, das Gefühl geben, hey, hier sind wir jetzt gerade, nur dass du mal eine kurze Einordnung hast.
Es ging auch einfach darum, dass wir natürlich bei jedem einzelnen, wir nennen es ja Kapitel, bei jedem einzelnen Kapitel kannst du eigentlich, hättest du so tief einsteigen können, auch durch unser Material, dass du daraus eine ganze Folge gemacht hätte werden können. Aber letztendlich, du hast diese Dreiviertelstunde, du willst möglichst viele Themen unterbringen. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, mit harten Cuts zwischen den Themen zu arbeiten, weil es aber auch in dieses, wir haben ja sehr YouTube-ig geschnitten und die ganze Ästhetik, die schnellen Schnitte, die vielen wechselnden Bilder, die Effekte, die wir benutzen und so weiter, das ist ja für viele Ältere, sage ich mal, glaube ich, sehr hektisch. Für viele unserer Generation und erst recht für die noch Jüngeren ist das ja ein gelerntes Schauverhalten inzwischen durch YouTube und soziale Medien und TikTok und Co. Und allein durch so Dinge wie Second Screen zu Hause und so weiter ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man das dann zwischendurch noch mal einordnet. Und da war unsere Vorlage tatsächlich eher, wie funktionieren YouTube-Formate und sowas, als wie funktioniert eine gelernte Doku.
Bei der Selektion der Protagonistin, ihr habt gesagt, ihr habt 69 interviewt. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, ob ich 69 gesehen habe. Ich hatte so beim Sehen, also es war am Montag, als Premiere zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe jetzt die Doku tatsächlich dreimal gesehen.
Wow.
Also alle vier Teile. Na, das ist schon wichtig, weil es geht halt sehr viel. Ihr habt so, also ich mag ja die Animation, ich mag das Material, was ihr reingeschnitten habt. Diese Wimmelbild-Ästhetik teilweise auch, wo du deinen Fokus selber suchen musst. Das ist so ein bisschen so rauschmäßig, du hast irgendwie zu viel getrunken, drehst dich auf der Tanzfläche und hast das Gefühl, du fällst, aber du fällst gar nicht. Also das ist sehr cool gemacht. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und bei mir, ich bin immer so hängen geblieben. Ich hatte so das Gefühl, ihr habt so Rahmenerklärerinnen wie den Yoshi und den Axel, die super oft vorkommen und sehr viel erzählen. Dann habt ihr den Elder Statesman mit Sammy drin, der einfach so, mein Sammy möchte man nur umarmen. Ich habe den für mein aktuelles Buch interviewt und das war einfach, ist einfach toll, weil das ist so pointiert, so auf den Punkt, so freundlich dabei. Und dann habt ihr noch jemanden, natürlich klar, von Hosen, ihr habt Campino gehabt und so. Aber gab es diese Anker-Erklärerin? Wir hatten auch bei der Terrorgruppe, bei Luise, ne, von den toten Kreckhuren und so. Also das waren immer so, ich hatte das Gefühl, so diese 69 waren so auf dem Set oder so ein paar Set von etwas wenigen, die immer sehr, sehr oft vorkamen und sehr viel erklärt haben, auch fokussiert. Wie habt ihr das gehandhabt? Weil ihr, naja, 69 ist ja Wahnsinn, dass ihr so viele Gespräche geführt habt, so viel Material gehabt habt. Wie habt ihr das zusammengebaut?
Also uns war von vornherein klar, dass es leider Gottes so ist, dass nicht alle gleichermaßen zum Zug kommen. Und das ist auch nicht das Ziel natürlich von so einer Doku, sondern wir wollen eine Geschichte erzählen. Und da hilft es, vor allen Dingen in einzelnen Folgen Leute zu haben, die den roten Faden vorantreiben, auf denen die ZuschauerInnen sich verlassen können und die so einen gewissen Rahmen stecken. Und alles an weitere kann dann so ein bisschen mit reingestreut werden, da wo es dann halt auch passt. Wir wussten zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht, wer diese Leute sein würden, sondern das kam in der Postproduktion.
Genau, wir haben allen gleich viel Raum gegeben und letztendlich hätte es ja auch am Ende sein können, dass wir uns, weiß ich nicht, statt Thema XY an der Stelle dann für einen ganz anderen Schwerpunkt entscheiden werden. Also es hing natürlich auch davon ab, wie ergiebig waren jetzt die Interviews, wie tief sind die Protagonistinnen auch eingestiegen, wie viel haben sie preisgegeben. Das hat man ja dann erst im Nachhinein gewusst. Und ja, deswegen hat sich das dann so ein bisschen ergeben. Aber uns war natürlich auch klar, dass wir jetzt nicht, wir haben natürlich geguckt, dass am Ende alle drin vorkommen und so weiter, ist klar. Aber wir hatten jetzt keinen Anspruch, dass die alle gleiche Redeanteile jetzt bekommen oder so, weil so kannst du auch keine Geschichte erzählen. Und gerade um nochmal auf diesen hektischen Schnitt zurückzukommen, ich glaube, du brauchst auch einfach dann innerhalb der Unterstories einfach diese Anker, wie du sie genannt hast, an denen du dich auch optisch so ein bisschen festhalten kannst.
Du hast ja gesagt, Felix, als du auf die Bühne gekommen bist und so vorgestellt hast, was ihr macht, also die Doku ist 50% Millennial, 50% Millennial Punk. Und mich, also ich bin beim Schauen und auch beim wiederholten Schauen nicht auf den Strich gekommen, was Millennial Punk ist. Weil also, dass du sozusagen, also jetzt nicht definitorisch, ne, also Millennial Punk gleich, um sowas geht's mir gar nicht. Sondern ich habe geschaut und ich, sag mal, ich kenne die Geschichte vielleicht bis 99 besser als die Millennial Punk Geschichte. Ich habe also total viel gelernt einfach dabei, Zusammenhänge, Zusammenschnitte gesehen, was total cool war. Das ist natürlich eine Ignoranz des Alters. Ich bin 50, also bla, dann blinder Fleck, weg, raus. Aber könnt ihr mir nochmal sagen, was für euch einerseits Millennial Punk ist und wo sozusagen, ob man das wirklich so, also diese Trennung zwischen Millennial und Millennial Punk, also dass das ja, was ihr auch sozusagen zeigen wollt und auch gesagt habt, beides ist ja enthalten, wie ihr das einordnen oder was sozusagen unter dem Strich stehen soll, wenn überhaupt was drunter stehen soll, ja. Oder ob es so eine Offenheit ist, wo diese Zuschreibung gar keine Rolle mehr spielen. Ich komme gleich nochmal auf Identität in der nächsten Frage, weil das würde mich interessieren. Ja.
Ich will eine Sache korrigieren. Ich habe gesagt, es sollte zu 50% Millennial sein und zu 50% Punk.
Ah, okay, sorry.
Ja. Und weil mir oder uns allen, glaube ich, war das gar nicht so bewusst, wie sehr uns dann nachher dieser Name dieser Serie verfolgen wird. Und ich glaube, wir haben uns vorher nie als Millennial Punks definiert oder das so ausgesprochen, sondern das ist einfach ein Name für die Doku, der uns eingefallen ist, weil er einfach gepasst hat, weil es um die Jahrtausendwende geht, die Generation, aus der wir kommen, Millennials heißt, und es sollte halt auch um Punk gehen. Okay. Und die Aussage, die ich treffen wollte, war 50% der Doku, und ob es jetzt genau 50% oder ob es 40, 60 sind, keine Ahnung, sollte halt einfach Zeitgeist sein. Das heißt, da geht es halt auch mal, ne, um den 11. September. Es geht mal um verrückten Frosch und Klingeltöne, aber es geht halt auch natürlich um Punkkonzerte und Platten, die rauskamen, etc.
Würdest du das auch so sehen, Diana, dass sozusagen ihr diesen Schnitt, man, der Schnittmenge ist ja gegeben, du musst ja Zeitgeschichte und Zeitgeist immer erzählen, beeinflusst ja jede Subkultur, beeinflusst jeden Menschen, der sozusagen in der Zeit groß wird. Aber hat denn das Millennial-Thema einen ganz tief eingegrabenen Impact auch auf den Punk als Punk gehabt? Nicht auf Punks als Menschen, die einfach in einer Gesellschaft leben, die an einem historischen Ort kontingent geboren worden sind und so weiter, sich zugehörig fühlen. Gibt es denn wirklich das Millennial-Thema, das sich im Punk ästhetisch, musikalisch, haltungsvoll, politisch widerspiegelt? Oder ist das eher so eine Verwischungsebene, wo du gar nicht mehr so genau Grenzen ziehen kannst, auch nicht musst und so weiter? Wie siehst du das?
Na, ich glaube, dass es, egal worüber wir reden, immer einen riesen Einfluss hat, in welcher Zeit du geboren wurdest und in welcher Zeit du deine Jugend erlebt hast. Weil es ist ja so, wir alle erinnern uns an so viele Details und Einzelheiten aus unserer Jugend. Wenn wir bestimmte Songs hören, dann können wir plötzlich riechen, wie sie im Kinderzimmer roch, und wissen wieder irgendwie, wovon wir unseren ersten Kater hatten und keine Ahnung. Diese Erinnerungen sind uns so super präsent. Und da spielt natürlich auch dieser ganze Zeitgeist, aber auch das politische Weltgeschehen mit rein. Und genauso wie wir ja auch in der Doku zeigen, jede einzelne Person von uns allen konnte sich erinnern, was sie am 11. September gemacht hat, wo sie das erfahren hat, wo sie das im Fernsehen zum ersten Mal gesehen hat. Das sind so einschneidende Erlebnisse, die man, glaube ich, gerade dann im Teenage dann nochmal ganz anders abspeichert, weil die nochmal so eine, ja, dich doch mit der Härte der Welt konfrontieren, weil du kommst so aus so einer heilen Kindheit bestenfalls und auf einmal merkst du, dass dass die Welt dann doch da draußen ein bisschen ungemütlicher ist, und das sind in unserer Generation dann einfach andere Dinge gewesen als in der Generation davor. Dadurch, das sind dann einfach andere Themen auch gewesen, und was ich halt auch immer noch mal sage, was sich von, also bei uns von der ersten Generation unterscheidet, ist definitiv auch da die Vermischung mit der Popkultur, was ich auch darauf zurückführe, dass natürlich die Punks der ersten Generation noch mal sehr viel mehr mit Fanzines und so weiter sich informiert haben, alles so sehr DIY und so weiter, weil Punk auch in den Medien einfach ja ausgespart wurde und nicht stattgefunden hat. Und das war bei uns dann aber total anders, denn wir hatten dann Viva und MTV, wir hatten ja auch schon sowas wie Bravo TV, was jetzt auch vorkam in der Doku, selbst in der Bravo und so weiter wurde dann plötzlich über Punkrock geschrieben und berichtet. Für uns kamen diese ganzen Ami-Skate-Punks, diese ganze Welle um NoFX, Lagwagon, Rancid, The Distillers und so weiter. Und das war dann einfach natürlich noch mal was anderes, wenn du das selbstverständlich im Fernsehen siehst, als ob du dir das in einer Nische irgendwo auf dem Schulhof in einer dunklen Ecke irgendwie kaufen musst, so was selbst zusammenkopiertes. Und ich glaube, das macht halt schon einen Riesenunterschied aus noch mal, ob du der ersten oder der zweiten Punk-Generation angehörst. Und dann kam ja on top noch das Internet und die sozialen Medien dazu, was ja dann auch noch mal zur Folge hatte, dass du plötzlich in jede Musiksparte reinhören konntest, ohne dafür on top Geld ausgeben zu müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum wir gar nicht mehr so einen krassen Fokus auf nur Punk haben, sondern dass unsere Generation dann auch nach links und rechts geschaut hat und ein bisschen Hip-Hop gehört hat, auch mal auf die Love Parade gegangen ist und dies, das, weil das für uns auch finanziell nicht mit zusätzlichen Ausgaben verbunden war.
Das finde ich sehr einleuchtend. Ich habe zwei Fragen zum Thema Identität, Identifizierung und Normalität, Normalisierung. Es ist oft, also ein paar Mal angesprochen worden in der Doku, aber es ist auch generell, wenn man mit Szenegängerinnen oder Subkulturbewohnerinnen spricht, dass so die Frage hier aufkommt, was darf Punk, was ist Punk? Und es hat schon so nicht diese totale Offenheit, in mein Gefühl, in meiner Wahrnehmung. Ich bin selber als Psychobilly 13, dann kam Rockabilly dazu, ich war aber immer auch Punk, war bei Gothic, also so, ich war einfach so verschiedene Subkulturen, an die ich teilhaben wollte, nicht vom Style her, aber von der Musik her, da zu sein, zu Konzerten zu gehen und so weiter. Und mich hat immer persönlich an Subkulturen eine Enge gestört, die über das Thema, du musst total identifiziert sein. Das heißt, wenn du als Psychobilly bist, wie musst du, was für ein Flat war? Ich war die Mented Go. Ich hatte diese 40 cm Wasserstoffblond und die Klingungsantennen in grün. Also so, und dann war ich Punkabilly. Und dann wurde ich bei den Meteors Wrecking Crew nicht ernst genommen. Da wurde ich verhauen auch öfters, weil die waren halt stärker und so. Und dann, ich musste aber immer, ja, und dann warst du halt, ich bin am Niederrhein groß geworden, also muss ich bei den Wesler Psychobilly. All diese Formen, du musst dazugehören, du bist halt so hoch identifiziert, auch wenn du was anderes hörst, was anderes siehst. Das ist ja durchlässiger durchaus geworden. Aber trotzdem spielt ja so eine Frage, was darf Punk, was ist Punk, immer noch eine Rolle. Das ist ja auch sehr differenziert oder also mit sehr unterschiedlichen Positionen bei euch in der Doku diskutiert worden. Also ist Millennial Punk immer noch so abhängig von einer Identifikation mit einer Szene, mit Werten der Szenen, auch mit so einer Dazugehörigkeitsthematik, oder ist es offener geworden, freier geworden und hat sich davon ein bisschen gelöst?
Naja, ich glaube auch diesbezüglich wirst du 10 unterschiedliche Antworten bekommen, wenn du 10 unterschiedliche Leute fragst. Ich glaube, was jetzt zum Beispiel beim Punk im Vergleich zum Psychobilly einfach gegeben ist, ist, dass die Masse halt einfach viel, viel, viel größer ist. Und ich kenne den Konflikt zwischen Meteors-Fans und besonders Wrecking Crew und dann dem Pordor, dem Mented A Go oder Mad Sin. Das ist dann halt aber alles so, das ist ja eine, also die Psychobilly-Szene als solche ist ja schon sehr viel kleiner als die Punk Szene und dann wird es ja noch mal kleiner und nischiger und dann kriegst du aber in diesen kleinen Subgruppen wirklich Leute zusammen, die wirklich größtenteils einer Meinung sind. So, ob man das jetzt gut findet oder nicht. So, ne? Aber die Gruppe selbst ist dann so klein, dass das funktioniert. Bei sowas so großem wie Punk, das ist ähnlich wie Hip-Hop oder Metal groß. Ne? Also das ist, da kriegst du keinen gemeinsamen Nenner mehr hin und deswegen darf Punk meiner Meinung nach erstmal alles und ist dann in sich dann doch sehr heterogen einfach. So würde ich es einordnen.
Fand ihr bei eurer Doku, also ich hatte das Gefühl, alle Protagonistinnen, die ihr vorgeführt habt, waren sich sehr einig. Also ich fand schon, da war keine Diversität im Grundmoment enthalten, sondern es war eine sehr klare Zustimmung zu Grundwerten, zu Grundhaltung, zur Perspektivierung, zu dem, was sich transformiert hat, was wichtig ist, worauf man achten muss und so weiter. Also findest du, also fand ihr das so, dass diese Differenziertheit, von der du gesprochen hast, Felix, auch so in der Szene, die ihr dargestellt habt, zumindest in der Doku, so war oder war es nicht viel näher beieinander? Viel homogener in den Grundaussagen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber sehr überrascht, wie homogen das Ganze war während der Interviews. Denn wir hatten ja zum Beispiel auch bewusst uns dafür entschieden, dass wir eben nicht nur Millennials interviewen, sondern dass wir ja auch die alten Helden quasi mit reinholen, die uns damals die Türen geöffnet haben und ja auch ein paar Jüngere. Und das ja gerade zwischen den verschiedenen Generationen ist da häufig mal kracht in der Auffassung, was ist Punk, was darf Punk und all das. Das ist ja allgemein bekannt. Und deswegen war ich persönlich schon überrascht, was für Aussagen da kamen, aber ich muss sagen, durchweg im positiven Sinne. Und das haben wir jetzt auch durch den Schnitt nicht schön gefärbt. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendwelche Aussagen kamen, wo ich dachte, Alter, das geht ja gar nicht. Das hätte ich dann auch, das hätte ich dann auch definitiv mit reingenommen. Deswegen fand ich es jetzt aber besonders interessant, und das finde ich, bildet es dann doch wieder sehr realistisch ab, dass nämlich genau diese Spannungen, die du jetzt erwähnst, die sind ja dann in Folge 4. Und da sind wir ja genau in der heutigen Zeit bei den Themen, die jetzt gerade doch zu sehr viel Diskussion, wenn nicht sogar Spaltung an manchen Stellen führen. Nämlich das sind dann Themen wie Feminismus, aber auch Queerfeindlichkeit oder Behindertenfeindlichkeit innerhalb der Szene. Und da, ja, es wird nicht gern vor der eigenen Haustür gekehrt, sag ich mal. Und das ist dann was, wo dann natürlich auch schon durchklang, da ist jetzt der eine, steht da mehr dahinter als der andere. Auch die eine findet jetzt das Thema vielleicht wichtiger als ihre Kollegin, keine Ahnung. Und das fand ich dann schon interessant, dass das da dann auch so abgebildet werden konnte, weil dann aber auch tatsächlich die Aussagen zum ersten Mal während der Interviews auseinandergingen. Und andererseits muss man aber auch sagen, was sind denn die anderen Themen, die wir abgebildet haben? Ne? Da haben wir über Digitalisierungserfahrungen gesprochen, da gehen sie ja tatsächlich auch auseinander, die Meinungen. Aber jetzt so gerade zum Thema Antirassismus und so, also das ist nun mal der kleinste gemeinsame Nenner der Szene. Und das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn da die Meinungen auseinandergegangen wären.
Okay, das heißt also, ihr habt, also das war wirklich das Bauprinzip, dass ihr das, was ihr gefilmt habt, selektiert nach Themen, aber selber nicht kommentiert dadurch, dass ihr was wegschneidet oder reinlasst und so weiter. Also das ist sozusagen offen für Interpretation, offen für Wahrnehmung, offen für eine kritische Reflexion bei denen, die das machen. Da habt ihr euch bewusst rausgehalten, da nicht einzugreifen in der Bewertung dessen, was ihr zeigt.
Genau, also wir haben natürlich an manchen Stellen einfach dann, sofern die Interviews es hergegeben haben, verschiedene Meinungen gegenübergestellt. Ne? Das haben wir ja dann zum Beispiel auch bei dem Oberkörperfrei-Thema auf Konzerten und so haben wir ja auch das so gebastelt. Aber eigentlich genau so, wie du sagst, weil letztendlich wünschen wir uns ohne lehrerhaften Ton, dass die Menschen zu Hause sitzen und dass sie eben vielleicht auch manchmal einfach irritiert von so einer Aussage sind und deshalb drüber nachdenken, dann haben wir eigentlich auch alles erreicht. Denn das heißt ja nicht, dass sie die dann unreflektiert übernehmen, wenn sie die dann in ihren Freundeskreis tragen und sagen, ey, da ist eine Aussage in der Doku, da komme ich nicht drauf klar. Wie wertest du das denn? Und schon bist du wieder in einem Gespräch.
Cool. Letzte Frage. Ihr habt zweimal gesagt, also dieses Oberlehrerhafte oder so, das Draufschauende, das Draufsichtige, was immer Medienvertreterinnen auch gerne sagen. Dann fühle ich mich natürlich selber immer so, okay, wie legitim darf ich über was sprechen? Bin ich jetzt weil qua Berufsrolle oder qua Berufsklugscheißer dazu überhaupt berechtigt, dazu was zu sagen? Also was ist das Thema der Diskursivierung? Weil ihr beide steht natürlich auch für Diskursivierung pur. Also nein, das ist, ne, also nicht nur als Szene-Mitglied, sondern als reflexive BegleiterInnen, da ist was passiert und nicht nur der Punk-Szene, sondern auch der Zeitgeschichte drumherum, also sehr kluge, sehr wichtige, sehr haltungsvolle Stimmen, die auch immer also das Haltungsthema sehr klar rausbringen. Was ist das Problem an einer, sag mal, wo fängt das Problem an einer Diskursivierung dessen an, bleiben wir beim Millennial Punk, was ihr gezeigt habt? Ab wann wird es irgendwie unangenehm draufsichtig und ab wann ist Diskursivierung notwendig oder förderlich vielleicht?
Ich finde, das hängt ja total vom Format ab. Und ich bin ja selbst Journalistin und ich habe ja durchaus diese, in anderen Dingen, die ich mache, mache ich es ja genau so, wie du sagst, ne? Und ordne ein und recherchiere und hole verschiedene Stimmen und so weiter. Aber gerade bei diesen beiden Projekten, die ich ja auch sehr als meine Herzensprojekte begreife, also sowohl A Global Mess als auch jetzt Millennial Punk, und auch Punk as Fuck, auch bei dem Buch war es auch so. Da geht es mir eher tatsächlich so ein bisschen darum, sowas Identitätsstiftendes den Leuten mitzugeben und dass sie sich darin wiedererkennen. Und wenn ich immer mit dem Oberlehrerhaften komme, wahrscheinlich ist das auch für mich so ein Punkertrauma aus meiner eigenen Jugend. Das ist einfach wirklich, wenn du vor allen Dingen dann noch als Mädchen zu der Zeit damals aufgewachsen bist, als Erste in einer Generation, wo es schon eine ganze Generation vor dir gab, dann bist du einfach so aufgewachsen, dass es einfach 1000 alte Punker gab, die dir die Welt beziehungsweise den Punk erklärt haben. Und das hat sich für mich nie vertragen. Das hat mich immer wahnsinnig aufgeregt, weil ich immer dachte, das passt doch nicht zusammen. Ihr seid gegen das System, ihr seid gegen Autoritätspersonen, ihr seid gegen Regeln und alles, was ihr macht, ist jüngeren Leuten erklären, warum sie keine richtigen Punks sind. Ihr fragt Diskografien ab und wie unangekündigte Vokabeltests. Also das sind und das hatte immer so was Belehrendes für mich, dass ich mich bei allem, was ich für den Punk mache mit meiner Arbeit, einfach wäre, das auch so zu machen. Und ich möchte einfach den Leuten Perspektiven aufzeigen und ihnen einfach die freie Wahl lassen, was sie daraus mitnehmen.
Cool. Finde ich sehr eindrücklich. Bei dir auch, Felix? Genau die gleiche Haltung? Oder?
Ich sag jetzt mal ja.
Dann sage ich vielen Dank. Also das ist so, ich will ja nicht mir noch mehr Zeit klauen als jetzt schon. Nein, ich finde das sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Stimmen. So, liebe Fugis, ja, das war das Interview mit Diana und Felix. Das dient uns als Grundlage jetzt von Sarah und mir, um in die Analyse einzusteigen. Aber bevor wir in die Analyse reingehen, ich habe ja einen Millennial neben mir sitzen mit ja, mit Sarah. Sarah ist Jahrgang 83, eigentlich genau
bis... Einer der ältesten Millennials, glaube ich, mit in der Gruppe, ne?
Absolut.
Anfang der 80er.
Und jetzt muss ich mich natürlich fragen, bist du Millennial-Punk oder hattest du als Millennial mit der Punk-Szene Berührungspunkte? Wie stehst du also zum eigentlichen Thema, über was wir heute sprechen?
Ja, ganz spannend. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Also auch unsere Anwesenheit bei der Veranstaltung als Punk mich zu bezeichnen, wäre sowas von vermessen. Das geht überhaupt nicht. Aber ich bin Millennial. Und in dem Sinne würde ich mich darauf beziehen, was Diana ja auch auf dem Podium gesagt hat. Nämlich, es geht zur Hälfte, so waren es ihre Worte, um Millennial und zur Hälfte um Punk. Und natürlich habe ich da auch meine Berührungspunkte, ohne aber jemals irgendwie Teil der echten, was auch immer das ist, kommen wir vielleicht gleich noch zu, Punk-Szene gewesen zu sein. Aber natürlich, da klingelte einiges bei mir. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich rund ums Millennium Kontakt mit dem, was man im weitesten Sinne da als Punk bezeichnet hätte, bekommen habe. Mit einigen der genannten KünstlerInnen, ne, die, für die wir uns heute schämen wahrscheinlich, Stichwort Avril Lavigne, war auf jeden Fall was. Limp Bizkit fällt mir da noch ein. Das war eben das. Und die Beschäftigung mit dem, was für mich vielleicht noch bis Montag wirklich Punk ausmacht, nämlich mit den Bands der ersten Stunde, mit den Künstlerinnen der ersten Stunde, das kam viel später. Und insofern Millennial Punk, als dass das der Schritt war, sich mit dem, was davor war, zu beschäftigen.
Ja, bei mir war es ja, das wisst ihr ja, Fugis, haben wir schon mal öfters, Marc und ich, drüber gesprochen. Ich bin ja subkultursozialisiert, es ging 1986 los, Jahrgang 73, also weit vom Millennial entfernt, also ich bin Generation X zumindest. Und
kein Boomer.
Kein Boomer, ja, das, hey. ja, für eine liebe Freundin von uns, hallo Sandy, wenn du zuhörst, Frau K. aus D. Die immer und mir unterstellt, ich hätte Boomer-Attitüden, wahrscheinlich habt ihr das auch schon oft gedacht, liebe Fugis, nein, aber ich bin halt in der Psychobilly-Subkultur, in der Rockabilly-Subkultur in den 80ern und dann ging es eigentlich so bis 93, 94, also sozusagen eine enge Verbindung zu einer Szene da oder zu Szenen da war, bis ich angefangen habe zu studieren. Wintersemester 93, 94 hat sich das so ein bisschen, also diese auch klarer so von Style, von Frisur und so weiter, hat sich das dann gelöst und das war eine ganz wichtige Sozialisationszeit, die am Niederrhein und im Ruhrgebiet stattgefunden hat. Natürlich dann halt viel Zeit in London, in Brighton, Manchester, Liverpool, also viel Zeit in England verbracht habe und immer eine Offenheit hatte zu anderen Subkulturen. Also es war, da gab es keine Berührungspunkte, keine Berührungsängste, nicht Punkte, sondern Ängste mit Punk, mit Gothic, mit der Hardcore-Szene und so weiter. Und das war immer ganz wichtig, sozusagen an Konzerten teilzunehmen, in Clubs zu gehen, andere Szenen kennenzulernen, Austausch zu haben und so weiter. Und immer das, was sozusagen für mich Szenenfahrt gemacht haben, so eine hohe Form, so eine Art der Verpflichtung, eines Vertrages, die man eingeht. Also ich bin jetzt hier Punk oder ich bin Psychobilly for life. Man hat das so Identifikationsregeln, Haltungsregeln, Styleregeln, Musikregeln, Denkregeln, Erlebniswelten und so weiter. Also das heißt schon, eine Subkultur ist schon ein schräges Regelwerk. Und das fand ich immer ganz unreif. Ist voll ganz komisch, wir werden später über Identifikation und Szene und so weiter sprechen, aber das hat mich geprägt und ich habe immer sehr viel Punk auch gehört und wir machen jetzt nicht das, was gerade wenn wir so ein Buch haben wie Punk as Fuck immer ganz schön war, diesen Moment, so wir legitimieren uns jetzt hier als Sprecherin, indem wir unsere 10 wichtigsten Punk-Bands aufzählen, sowohl vor dem Millennial als nach dem Millennial, das werden wir nicht tun, aber nur um eine Richtung zu geben, also ich habe natürlich Clash Ramones auf jeden Fall, waren hart präsent, aber es war auch viel Deutschpunk und es war dann vor allem eine Band wie Slime, die für mich wahnsinnig wichtig war Also die Deutschpunk-Bands auch wie Schließmuskel, mit denen war ich immer im gleichen Club in Haldern in der Rockbar, so, und das war einfach so, auch Deutschpunk spielte eine große Rolle und war immer wichtig in der Auseinandersetzung her, aber sozusagen das, die Notwendigkeit, sich als Punkerin zu bezeichnen, als Punker zu bezeichnen, die war einfach nicht da und es waren so damals nicht so fließende Grenzen, habe ich zumindest so empfunden, es wurde viel mehr danach geschaut, ob man, wie es jetzt, also dein Style passt ja zur Szene, die Musik, die du hörst, passt zur Szene, wie du hörst andere Sachen, das ist ja komisch und so weiter. Es war so ein bisschen so Subkulturgefängnis oder so eine Verpflichtung, ein Vertrag, den ich unterschrieben habe. Und das ist so mein Background in dem Moment. Und so Generationsdinge, also du hast ja schon zu Millennial was zu dir gesagt, das war auch immer eher so, ach Gottchen, das bin ich also. Generation X ist, du liest Douglas Coupland und dann weißt du, was die Generation X auszeichnet oder was Soziologen schreiben. Natürlich gibt es Berührungspunkte, gibt es Generationserlebnisse, die verbinden, eine Mediengeschichte, die verbindet, Sozialisationsschritte, Erlebnisse in Schule, Moral, Wertvorstellungen, Fernsehen und so weiter. Aber das dann sozusagen als, das bin ich dann, weil ich ein Mitglied einer Generation bin, das fand ich auch immer ganz merkwürdig und
das finde ich spannend, ja. Markus, weil es mir irgendwie genau anders ging. Also du sagst gerade, ich wollte da diesen einen Vertrag nicht unterschreiben und dazugehören und alles andere damit ausschließen und vielleicht in dem Sinne auch nicht ich sein. Ich habe das Bier ernst genommen. Vielleicht bin ich auch einfach zu uncool, um Punk zu sein. Für mich war das eine bierernste Geschichte. Ich hatte wahnsinnigen Respekt eben vor den Freundinnen, MitschülerInnen, die sich als Punks bezeichnet haben, irgendwie in der Szene zu Hause waren. Und weil ich aber immer bei mir zum Beispiel auch gespürt habe, da schlägt mindestens noch ein anderes Herz in dieser Brust. Und das war Hip-Hop. Und wir sehen in der Doku, ich bin nicht alleine. Das tröstet mich total damit. Ja. Aber deshalb war das für mich schon fast so ein No-Go. Das kann nicht sein, dass du dafür was empfindest und dafür. Und ja, vielleicht kommen wir da in dem Gespräch noch mal gleich später darauf. Aber dass du es für dich abgelehnt hast, im Sinne von, nö, ich mach da mein eigenes Ding, war bei mir eher sowas, die Tür ist für mich verschlossen, da gehöre ich nicht rein.
Ja. Ich fände das auch ganz spannend. Also für mich war jemand wie Richard Hell and the Voidoids, das ist ja ganz früh, als wir beide zusammengekommen sind, ein Song, den ich dir ganz früh vorgespielt habe, nämlich A Blank Generation und so mit Lydia Lunch und anderen, so Begründer der No Wave Generation, Künstlerin, Filmemacherin, Musikerin und so weiter. Und dieses Moment so, I belong to the blank generation und ich will mich nicht zuordnen, ich entscheide, zu welcher Generation ich gehören will, was ich sein möchte und so weiter. Und das war für mich immer etwas, was mit Subkulturen verbunden war. Das Moment einer Freiheit oder eines Freiseinkönnens, ja, einer Kultur einer Freiheit, mich entscheiden zu können für das, was ich möchte, ohne mich sozusagen bestimmen zu lassen von so einem allgemeinen gesellschaftlichen Vorgaben, aber dann gab es eben diese Regelwerke, die ich immer wieder erlebt habe, die mich gestresst haben und ich fand das bei Richard Hell, für den natürlich auch Regelwerke waren, immer extrem spannend. Ich fand das aber auch bei Bands wie dann The Stooges ganz früh, einfach auch wichtig, dass Stooges natürlich, das war natürlich Punk oder Proto-Punk war das und ich finde, also, das ist ja auch musikhistorisch so, dass für mich die Urform des Punks ist ja in Amerika entwickelt worden, nicht in England, das ist die Popularisierung des Momente, die dort stattfinden, also wenn, ne, die Leuchtband Sex Pistols, aber auch bei anderen, so und das war dann immer ganz wichtig, dass eigentlich so die US-amerikanischen Bands, zumindest Ende der 60er, Anfang der 70er so hin, dieses Verweigerungsmoment hatten, sich irgendwie so zuzuordnen, einzuordnen oder klar bestimmbar zu sein. Die Frage ist, ob das dann später alles Labeling ist, nachdem dann Sex Pistols Punk popularisiert haben oder sozusagen auch noch fast globalisiert haben in dem Sinne und andere Bands natürlich in der Zeit. Und das findet sich in der Doku natürlich ganz genau wieder, weil es ein Zurückgehen gibt auf so Lightbands wie The Clash, wie Ramones und andere, auf die man sich eben zurückbezieht in Deutschland, auf die Ärzte und die Toten Hosen, immer wieder, die auch so ein Connect sind. Und da würde ich dich, bevor wir überhaupt reingehen, fragen, Ärzte, Hosen oder beides nicht?
Absolut, beides nicht.
Ja. Das war jetzt eine Art der Liebeserklärung. Ich danke dir. Also lass uns, bevor wir hier paarmäßig rumschwafeln, lass uns mal reingehen. Eine der ersten Fragen, die ich Felix und Diana ja gestellt habe, wie ihr gerade gehört habt, war die nach der Geschichtsschreibung. Es gibt ja eben viele so wie Oral Histories, Jürgen Teipel, Verschwende deine Jugend, Tobias Raab, Lost in Sound, es gibt es zum Hip-Hop und so weiter. Das ist sozusagen die Szene-Protagonistin, eigentlich unkommentiert, ungeschnitten, ungerahmt, unkritisiert. reden und da Statements bringen und dann diese Interviews, die geführt werden, wie das bei Jürgen Teipel war, wie das Tobias Rapp auch war, zusammengeschnitten werden und daraus dann halt ein diskursives Feld entsteht und Themen gesetzt werden, so wie in der Doku auch. Es gibt immer so Themen, Grafiken, wo man sagt, das ist jetzt das Hauptthema, darum geht's gerade ganz genau. Also da gibt's inhaltliche Raster, ja, da gibt's Auswertungen und so weiter. Aber die Frage ist, wie erzähle ich Popkulturgeschichte und Popmusikgeschichte? Was für ein Geschichtsverständnis habe ich? Was für eine Art der Geschichtsschreibung habe ich? Mhm. Hier war es halt Oral History, zum größten Teil verbunden mit vielen Bildern, also nicht nur Oral auf Text und Audio bezogen. Und jetzt, was sagst du dazu? Hat dich das sozusagen, die Art der Geschichtsschreibung in der Dokumentation in allen vier Teilen, hat dich das überzeugt? Hast du Momente gehabt, wo du gesagt hast, du hättest dir ein bisschen was anderes noch gewünscht? Mhm. Wie stehst du dazu?
Ja, ganz schwierige Frage. Grundsätzlich muss ich sagen, ich fand das schon charmant, auf eine SprecherInnenstimme zu verzichten, ne? Also den Überkommentar zu legen. Wir haben es ja auch gerade im Interview gehört, die Begründung eben dafür, warum darauf verzichtet worden ist. Gefällt mir im Prinzip gut. Aber du hast gerade gesagt, ein diskursives Feld wird aufgemacht. Und genau das würde ich da so ein bisschen in Frage stellen. Denn aneinander zu reihen, ja, also es klingt jetzt wahnsinnig negativ, ich habe es sehr genossen, aber diese Aneinanderreihung, die teilweise sehr rasch geschieht, die Doku gibt ein ordentliches Tempo vor, gewisse Wortmeldungen sind sehr kurz, dann folgt was Mittellanges, was Längeres dazu. Der rahmende Kommentar, hätte er dafür gesorgt, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich mag auch das Wilde, das in sich strukturiert bleibt, wie du schon sagst, durch die kleineren Oberthemen, die dann gesetzt werden. Aber dennoch hätte es, glaube ich, für mehr Ordnung sorgen können. Aber teilweise hätte ich mir eben auch einen Kommentar, den man als oberlehrerhaft verstehen kann. Ich weiß genau, wieso man das irgendwie ablehnt. Aber an manchen Stellen hätte ich mir den ganz dringend eben auch gewünscht.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich habe das ja, ich habe ja die Antworten von Diana und Felix gehört, warum sie sich halt für diese Art entschieden haben. Kann man absolut nachvollziehen. Macht natürlich auch Sinn mit Blick auf das, was sie machen wollt mit der Doku. Mich hat das aber auch nicht überzeugt. Das muss ich auch sagen, denn klar, also die Szene selbst sich darzustellen, also durch die Szene selbst, durch die Szene Protagonistinnen darzustellen aus einer Generation vor dem Millennial und von Millennials, und so, das ist ja, sind ja deren Erfahrungen, deren Wahrnehmungen, deren Sichtweisen, und die müssen ja nicht nochmal kommentiert werden im Sinne von, ist das richtig oder falsch, darum geht's uns aber überhaupt nicht, sondern es geht uns darum, dass wir natürlich, dass die Interviews durch eine Richtung vorgeben, einen Rahmen vorgeben. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob es standardisierte Leitfadeninterviews waren, ob es narrative Interviews waren, ob es einfach situativ war, ob man, ne, vergleichbare Fragen bekommen hat und so. Aber ich hatte schon so das Problem, wenn so Dinge aneinandergereiht werden und dann so lose durch bestimmte Perspektivierungen, also Themenfelder, geordnet werden, eingeteilt werden und so weiter. Aber dazu eben kein Kontextwissen hergestellt wird, keine Rahmung, nicht nochmal eine Kommentierung, auch nicht nochmal eine gewisse Diskursivierung stattfindet, dann ist man doch relativ lost und hat man Stimme neben Stimme.
Ja, und das ist ja nicht Aktion, Reaktion. Die reden ja eben nicht miteinander.
Genau.
Es ist sehr, sehr gut gewählt worden, dass wir den Eindruck gewinnen, dass es so sei. Und dann sagt eben jemand an der einen Stelle, wollen wir thematisch schon werden an der Stelle, Markus?
Ja.
Also dann sagt an der Stelle jemand, Groupie-Tum gab es bei uns nicht. Oder es gab keine Probleme hinsichtlich Übergrifflichkeiten und so weiter. Und dann wird jemand anderes dagegen geschnitten und sagt, das ist Unfug, das war dem Punk auch schon inhärent und das schon sehr früh. Es war immer problematisch für Flinter etwa.
Genau, und das war, also wir reden einerseits über Campino, der gesagt hat, dass es kein Groupie-Tum im Punk, also zumindest im Deutschpunk gegeben hätte. Und gut, da kann man sagen, er bezieht das auf die Band, die Toten Hosen. Und dann sagt er, ja, und das halt immer so, dass es dann immer so war, also wenn man irgendwie entdeckt hat, dass eine Band Groupie-Tum ausgebildet hat oder dass sich die Strukturen gelegt hätte, dann wären sie verpönt gewesen.
Aber bei wem?
Bei wem? Nein, aber ganz im Ernst, also, und das kann man eigentlich nicht so stehen lassen, auch wenn es die Erfahrung von Campino ist, wenn das vielleicht auf die Band bezieht. Aber ganz ehrlich, so ein Buch wie Punk as Fuck, das ja genau eben all diese Übergriffigkeiten mit Blick auf die Punkszene auch in den Fokus nimmt, hätte ja gar nicht geschrieben werden können, wenn die Punkszene so funktioniert hätte. Und das ist ein völlig ein fahrlässig romantisierter Blick von Campino, auch wenn es seine Erfahrung ist. Aber sowas muss man nochmal rahmen und kontextualisieren. Natürlich kommt dann Axel von Wieso, der die andere Perspektive hält. Und dann kann man sagen, okay, es ist kontextualisiert worden. Aber hier hätte man doch, glaube ich, noch ein größeres Themenfeld einblenden können durch Kommentare, durch ein bisschen auch vielleicht Dokumentationsmaterial und so weiter, indem man diese Aussagen nicht einfach nur stehen lässt und sagt, ja, wen das interessiert, ihr müsst es selbst überprüfen. Und das ist sozusagen, was wir fanden bei der Geschichtsschreibung auch. Und was unterscheidet denn jetzt sozusagen die Millennial-Generation, also auf der Ebene von Punk und Punk-Musik, Punk als auch als Kultur, ja, als Lebensform, was unterscheidet das wirklich ganz konkret von den Punks, die eben nicht Millennial waren, also von denen, die dann, sagen wir mal, bis Ende der 90er, wo ist da, also jetzt auch von der Art und Weise, wie sich die Szene entwickelt hat und so weiter. Also da hätten wir einfach mehr sozusagen das Konzept der Geschichtsschreibung in dieser Doku nicht so sehr auf, das soll schnell geschnitten sein, es soll unterhaltsam sein, es soll so ein Reminder sein, es soll von der Szene für die Szene sein, sondern auch ein bisschen darüber hinaus die Frage zu stellen, wie erzählen wir die Geschichte von Punk, ohne draufsichtig zu sein, oberlehrerinnenhaft zu sein, aber trotzdem mit einer größeren historischen Rahmung. Das hätten wir beide zumindest spannend gefunden.
Es ist eben ein Panorama, das aufgemacht
genau.
wird. Und ich glaube, dass genau das für diese Vielfalt und diese Menge der Stimmen eben sorgt und dadurch auch bedingt ist. Auf der anderen Seite aber ja vielleicht ein bisschen beliebig wird bisweilen, wenn eben nicht ja. jemand auf etwas Gesagtes reagiert. Ich hätte mir auch die FragestellerInnen vorstellen können, die zu hören, zu sehen, wie auch immer. Oder eben man hätte kleinere Panels arrangiert. Wir haben das auf jeden Fall mit zwei Interviewten, ist das der Fall? Das ist nämlich bei Swiss der Fall und bei Diggen,
ja,
ehemals Slime.
Ja, genau.
Da haben wir zwei zusammengesetzt und ich muss sagen, das gefällt mir dann schon wesentlich besser, wenn dort Austausch stattgefunden hat.
Absolut, aber zu Swiss und Dingen kommen wir später nochmal und so weiter, weil das ist sozusagen nochmal eine Problemfallkonstruktion, die jetzt nochmal herausgelöst ist, aber ich weiß genau, was du meinst, also aber man hätte dann vielleicht auch noch mehr einfach Protagonistinnen, das ist natürlich organisatorisch schwierig, haben die alle am gleichen Tag Zeit, können die kommen, wollen die miteinander quatschen, wie auch immer, das ist klar, aber ich glaube, dass dieses Moment des Nicht-Kommentierens und dieses sozusagen auch der Catchiness sozusagen auch von Statements, von Haltungen, die natürlich auch sehr vielfältig und unterschiedlich sind, ein Problem erzeugen können, nämlich eine Stereotypenbildung. Dass man dann sagt, okay, das hat, also man kann schnell mal zu Klischees kommen, also das sozusagen sehr klischeehaft wahrnehmen oder sehr stereotyp wahrnehmen und so weiter. Und das arbeitet dann der Vielfalt, die eigentlich gezeigt wird und der Differenziertheit, die dargestellt wird, arbeitet das entgegen. Und das wäre durch eine andere Form der Geschichtsschreibung für uns zumindest besser lösbar gewesen, um nicht eine vielleicht manchmal eine Klischeehaftigkeit oder wie du sagst, eine Beliebigkeit zu erzeugen, sondern wirklich eine Geschichte, die eine Linearität in sich trägt, ja, zu erzählen. Das ist uns aufgefallen zumindest.
Es gibt keine Pausen.
Ne? Genau.
Also eine Pause, in der was einfach mal sacken könnte. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei der öffentlichen Vorführung, wir haben es ja dann auch nochmal allein zu Hause geschaut, gestreamt, da gab es dann schon so Momente, da hat jemand dann gelacht oder dann wurde es mal stiller nach einem Kommentar. Und es gibt aber keine wirkliche Pause, in der ich da noch mal kurz drüber reflektieren könnte, weil direkt eben die nächste Aussage dran geschnitten wird, das nächste Interview.
Absolut. Und das wäre sozusagen noch mal eine andere Geschichte geworden. Das haben wir ja, aber das ist bei dem Jürgen Teipelband, war das die gleiche Kritik. Und das ist auch bei Tobias Rapp, das ist immer so, sagen wir mal, eine Oral History über die Protagonistinnen erzählt und das nicht rahmt und nicht kommentiert, ist eigentlich der die Kritik oder so der Vorwurf an diese Art der Geschichtsschreibung ist halt immer dieselbe, aber da kann man sagen, okay, wir entscheiden uns hier eher für, das ist ein audiovisuelles Format, das soll auch einen Unterhaltungswert haben, das braucht bestimmte Sehgewohnheiten, die bedient werden und so weiter. Das hat ja Diana und Felix, haben das ja gerade beschrieben im Interview, aber das ist uns zum Thema zumindest Geschichtsschreibung aufgefallen. Damit zusammenhängt natürlich ein anderes Thema und das ist das Thema Millennial Punk selbst und da sind uns auch ein paar Dinge aufgefallen. Ich hatte es ja auch angesprochen, Felix hat ja auch nochmal klargestellt, was er meint, die eine Hälfte, also ich hätte das sozusagen falsch erinnert, also dass die eine Hälfte Millennial Porträt wäre, die andere Millennial Punk Doku wäre, er hat ja gerade beschrieben, wie er das meint, aber trotz alledem haben wir uns gefragt, ne, ja, was ist jetzt eigentlich Millennial Punk?
Mhm. Ich glaube, das war mein größtes Problem beim Reinkommen. Ich habe die ersten Minuten der ersten Folge genossen, aber stolperte direkt. Ich stolperte über das Intro. Wir sehen dort diese Trolle, die wir Millennials noch kennen. Wir sehen die Lavalampe, die es eigentlich auch schon eher gab, aber da kam sie wieder. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nochmal beim Betrachten, das erste Album von Britney Spears ist im Intro auch mit drin.
Auf jeden Fall.
Ich dachte so, ja genau, das ist es, Millennial, aber wieso hält das da jetzt Einzug? Ich glaube, dass ich mittlerweile für mich da so einen Weg gefunden habe oder verstehe, warum es dabei ist. Also nach wie vor bleibt für mich, dass das Spezifische am Punk so an vielen Stellen nicht rauskommt in der Dokumentation. Aber ich rück jetzt ein bisschen zum Ende, wenn ich zu einer Message, zu einem Fazit der Dokumentation kommen will und dann sage, okay, Millennial Punk hat was rübergerettet, was in den 90ern scheinbar weg war, für tot erklärt worden ist und dann taucht es wieder auf in Form von Widerständigkeit, Ablehnung, Widerstand gegen das System, Narrotzigkeit, einem einfach, ich mache nicht mit, ich bin dagegen. Wir können darüber reden, was dann noch übrig ist, wenn das jetzt quasi so die Grundessenzen sind. Aber wenn sich das natürlich weiter zeigt und dann durchmischt sich alles, deshalb haben wir auch die Folge zu den verschiedenen Subgenres. Oder wir haben gerade schon darüber gesprochen, kann das eigentlich sein, dass ich Hip-Hop interessant finde, aber grundsätzlich aus dem Punk komme oder eben andersrum?
Genau.
Wenn das alles möglich ist und dann haben wir eine der Protagonistinnen, Finna, die sagt, für mich war Christina Aguilera's Can't Hold Us Down ein Erweckungsmoment, was Feminismus, was Girl Power, Woman Power meinetwegen betrifft, dann kann ich das schon verstehen und das ist dann eben Fluch und Segen des Millennial Punk zugleich. Das ist, es hat so eine negative Note, wenn ich das jetzt sage, aber wenn es so verwaschen ist. Ich glaube, ich habe da in zu strengen Kategorien einfach gedacht.
Naja, das ist die Frage, wie rangehst. Also wir haben ja beide, wir haben es ja mehrfach gesehen, die Doku, und das war ja für uns spannend. Wir haben extrem viel gelernt auch nochmal, also einfach nochmal Zusammenhänge, wie Szene zusammenhängt und so weiter, was Entwicklungen sind, was Themen sind und so weiter. Wahnsinnig toll zu sehen. Einfach auch sehr schön, diese ganzen Zusammenschnitte, wo das Archivmaterial genommen wird, wo sofort nochmal erinnert wird. Also jemand sagt was und dann wird das sozusagen in der Fernsehgeschichte erinnert und so weiter. Da wird ein Song eingespielt und so. Das ist wahnsinnig toll gemacht. Aber auch dann, klar, diese Handynummer, wenn Campino über Handy spricht, also wer nutzt Handys, was hatte man für erste Handys und so weiter. Das ist alles ganz fein, aber ich frage mich, was hat das dann komplett mit Punk zu tun? Und wo ist ein Unterschied von den sogenannten Millennial-Punks? Ist es nur wieder, das ist nur, weil man in einem bestimmten historischen Zeitraum geboren worden ist, dass man dann Millennial ist. Und dann hat man natürlich eine bestimmte Mediensozialisation. Leute, die älter sind, die nicht als Millennials geboren sind, haben einen anderen Zugang, sondern haben eine andere Mediensozialisation, erleben etwas sozusagen. Also, ob das nun jetzt, wir sind ja keine Digital Natives als Digital Natives groß geworden, sondern, also ich bin ja noch Generation Fernsehen und Generation Musikkassette und so weiter. Und das spielt natürlich auch Musikkassette als eine Rolle, aber ich bin anders medial sozialisiert worden, mit anderen Auswahlen, mit anderen Selbstverständlichkeiten, mit anderen Formen der Ästhetiken und so weiter. Aber ich suche dann den Punkt, ist dann sozusagen das Differenzmerkmal von Millennial Punk, dieses Millennial-Sein, aber das Millennial-Sein betrifft alle. Das betrifft alle, die in einem bestimmten Zeitraum getroffen sind. Also die haben Tamagotchi gehabt, die haben vielleicht auch Britney Spears gehört, die haben Christina Aguilera gehört, die haben auch dieses Ding gehabt, dass Hip-Hop eine große Nummer war, die haben den 9/11 erlebt und so weiter. Und da ist für mich so die Suche gewesen, und das liegt natürlich an unseren beiden Professionen. Wir sind Medienkulturwissenschaftlerinnen und suchen dann natürlich, weil wir auch viel in diesen Themen arbeiten, was sind Differenzmerkmale, was sind Differenzkriterien? Und ich habe leider nicht gesehen, also natürlich hat man verstanden, dass Punk und Hip-Hop zusammengeht, dass sozusagen natürlich auch, wenn es um die Digitalisierung ging, wie ist Musik geteilt worden, wie ist Musik produziert worden, aber das traf eben für andere Musikgenre auch zu, das traf für andere Szenen genauso zu, das traf auch für Leute, die diesseits von Szenen war, so und so weiter zu. Deshalb konnte ich nicht wirklich greifen, was den Millennial Punk als Millennial Punk auszeichnet und wo vielleicht, abgesehen von mehr Durchlässigkeit, mehr Awareness und so weiter, darauf werden wir noch kommen, der Unterschied ist zu den Punks, die eben davor waren, also bis Ende der 90er und so weiter.
Vielleicht Stichwort Underground natürlich auch. Ja. Einen großen Teil nimmt ja eben auch die Entwicklung von MTV und Viva ein.
Natürlich, absolut.
Was wird greifbar? Natürlich, wer dort lief, war definitiv nicht Underground. Ja. Aber so kamst du vielleicht mit einer Musik in Berührung, die dir sonst eher ferngeblieben wäre, was bei anderen Musikgenres, glaube ich, nicht so stark der Fall ist.
Absolut. Und es gibt dann ja auch so Zusammenfassungsmodelle, wie etwa von Ingo Knollmann von den Donuts, sagt, Punk ist das einzige Regelwerk ohne Regeln, Punk ist die einzige Gebrauchsanleitung für ein gutes Leben, die du jemals leben musst. Tolle Formulierung, nur hilft mir das trotzdem auch nicht zu sagen. Ich meine, das kann man auch zu einer anderen Musikgenre, das könnte man auch zu Metal vielleicht sagen, also nicht Ingo vielleicht zu Metal, aber aber was ist es dann genau? Und das war ein Punkt, der uns einfach, ja, auch beim Mehrfachsehen nicht so klar geworden ist und das wir schade fanden, weil Millennial Punk, tolles Thema, tolle, also einfach ein super starker Begriff, der macht einfach was auf im Kopf und aber auch eine Suchbewegung, eine Erwartungshaltung, eine Frage und so weiter und das ist nicht ganz befriedigt und klar geworden. Das war ein anderer Punkt, über den wir beide uns unterhalten haben. Mhm. Ja, wie dann auch der Aspekt, kritische Stimmen. Du hast ja gerade schon das Beispiel gebracht, also ne, Campinos Aussage zu Groupies, die es ja angeblich nicht gegeben hat im Punk, also natürlich hanebüchner Blödsinn. Jede Popkultur hat Groupie-Strukturen und das ist natürlich etwas, was man sehr stark kritisieren kann, aber das ist aber popkulturell ist es immer so gewesen, das hat beim Rock'n'Roll schon angefangen und dass das dann natürlich Machtverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, Sexismus und so weiter mit sich führt, das ist einfach da und dann gab es die Aussage von Axel, von Vizo, der eben genau gesagt hat, nein, es gab nie den guten Punk, den fairen Punk und so weiter. Es gab immer diese Momente. Aber eigentlich waren das so eine der ganz wenigen Punkte oder vielleicht fast schon die einzige wirklich so, wo mal zwei Stimmen so kritisch gegeneinander gehalten worden sind. Und aber uns fehlte so ein bisschen nochmal so eine Metakritik der Szene oder dieser Entwicklung nach den 2000er Jahren. Auch mal andere Protagonisten, die das sagen, oder?
Ja, jenseits dieser sensiblen Themenfelder, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, Groupietum, Übergrifflichkeiten etc., wäre es für mich einfach musikalisch vom Werk her einfach auch entscheidend gewesen, dass jemand sagt, ja, aber genau diese Aufweichung, dieses vielleicht Softe, dieses zu sehr poppige gewisser Bands, die ums Millennium herum populär wurden, das hat uns gestört, das hat die Szene kaputt gemacht. Solche Stimmen kennen wir ja durchaus aus dem Hip-Hop auch, die gibt's aber auch im Hardcore, würde ich sagen, die dann sagen, okay, da wird einfach was aufgeweicht und das ist eigentlich nicht mehr unsere Idee gewesen, es so zu popularisieren eben auch.
Diana, ja, und Diana hat das ja jetzt, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe ja kein Facebook, du hast ja Facebook.
Dass Diana, vielleicht bin ich der Boomer.
Man weiß es. Nein, aber dass du Diana dann geteilt hat, dass so ältere Punks dann geschrieben haben, so ja, alles ganz schön, die Doku, aber wer sind eigentlich diese neuen Bands, die kennen wir gar nicht, die Namen kennen wir gar nicht, so hast du mir das irgendwie sowas, hat sie irgendwie so in die Richtung geteilt.
Es wird auch ironisch dann, natürlich, klar. Ne? Wo bleibt Schleimkeim?
Ja, genau. Aber genau die Momente sind ja, das wäre ja total spannend gewesen. Wo setzt man sich fest innerhalb so einer Szene? Wo sagt man so, ich habe hier meine Heiligtümer, die Bands, die ich immer höre, die ich wichtig, die ich wegweisend finde und ich schließe mich dann einer Gegenwart ab oder einer Entwicklung ab und so weiter. Und auf der anderen Seite könnte man fragen, was müssen denn die Millennial-Punkerinnen gehört haben, so an Grundwerkzeug des Punk?
Das ist ein Kanon, das ist aber unpunkig.
Ich will keinen Kanon, aber die Frage wäre, das wäre total spannend gewesen, klar. Ob es eben sowas gibt. Und sowas gibt es natürlich, weil in Deutschland müssen immer die Ärzte und die Toten Hosen genannt werden, also Referenzquellen. Und da gibt es natürlich auch andere, international immer Clash, Ramones, Rancid und so weiter. Dann könnte man natürlich auch noch Dead Kennedys, Exploited, bla bla, aber name it. Also wir machen jetzt ja kein Name-Dropping hier, aber das wäre auch spannend gewesen. Ob man sozusagen, was braucht man denn als Rüstzeug für die Punkerin? Das ist alles beliebig, ist alles letztlich egal, ist das alles gar nicht so streng? Und dann gibt es aber beim Punk as Fuck immer so diese, auch zu Recht, diese Haltung so, man hat halt immer diese Diskriminierungserfahrung. Da muss man aufzählen, als sich weiblich lesende Person, als queere Person, welche Punkbands kennst du denn, Songs nennen und so weiter, also solche Machtstrukturen, die
sich da beweisen müssen.
Genau. Ja. Und das wäre spannend gewesen, das mal wirklich auch aufzudröseln, das gegeneinander zu halten und so weiter. Das meinen wir mit kritischen Stimmen, wo man nochmal noch mehr Vielfalt erzeugt hätte, als die eh schon da ist und die repräsentiert wird und so weiter. Das hat uns ein bisschen gefehlt. Mhm. Das hätten wir gerne noch gehabt. Naja, und dann ist so ein Themenkomplex, der für uns beide immer, also fast allen Themen, die wir bearbeiten, Sarah und ich, allein und zusammen, spielt der Themenblock Identität, Identifizierung und Normalität und Normalisierung eine große Rolle. Und darüber habe ich auch mit Diana und Felix gesprochen. Also immer diese Frage, was darf Punk? Was ist Punk? Oder Punk kann alles sein, es gibt keinen Kern und so weiter. Also dieses Moment, wie sehr versagt eine Subkultur oder verlangt eine Subkultur bewusst, unbewusst, latent, manifest, dass man sich mit ihr identifizieren muss, um dazu zu gehören, überhaupt auch mitreden zu dürfen, kommentieren zu dürfen und so weiter. Also dass dieses Identifizierungsmodell total zu einer Subkultur gehört. Also ich bin Teil dieser Subkultur, ich bin Punkerin. Also immer zu sagen, also dass ich meine Identität, meine Individualität mit einem Sein einer Subkultur in Verbindung bringe. Also es ist sozusagen nicht, ich bin hier das Individuum und da ist die Subkultur, sondern es verbindet sich miteinander und das ist das Moment der Identifizierung. Und auf der anderen Seite ist sozusagen einerseits Normalität, ja sozusagen die Kontrastfolie, gesellschaftliche Normalität, will man ablehnen, widerständig sein, dagegen sein, anders sein. Und auf der anderen Seite möchte man aber trotzdem Punk normalisieren, als etwas, was nicht draußen vor der Tür steht, was immer so freakig ist und so weiter, sondern dass man in seinem Anderssein, in seinem So-Sein eben akzeptiert wird und nicht mehr kritisiert wird, nicht mehr despektierlich behandelt wird und so weiter. Und das sind so zwei Themenblöcke, die auch in der Doku eine große Rolle spielen. Da haben wir beide uns dazu gedacht, dass genau das ist halt, das wäre noch so ein Punkt gewesen, den wir wahnsinnig spannend gefunden hätten, wenn das noch weiter ausgebaut worden wäre. Also wirklich zu sagen, also diese Fragen, was darf Punk, was ist Punk, kann Punk alles sein, wie sehr gehört Identifizierung zu einer Szene dazu, wie vielleicht regressiv ist Identifizierung, wie paradoxal ist der Wunsch der Normalisierung bei aller Normalitätskritik, ja. Es gibt ja auch die Stuttgarter Punkband Normal, dann aber mit H dran. Und es ist ja eigentlich immer so, dass gesellschaftliche Normalität hinterfragt wird, problematisiert wird, kritisiert wird und so weiter. Und so Modelle, gerade wenn man für Vielfalt eintritt, aber das Problem ist, dass die Vielfalt sehr oft zu einer Identitätsform, zu einer Einheitsform wird. Und da hätten wir uns einfach mehr gewünscht, dass das noch ausführlicher betrachtet worden wäre. Es gibt ja diesen Einsatz, diese eine Formulierung, glaube ich, am vierten Folge. Ich möchte ein normaler Mensch sein. Also von der Szeneprotagonistin. Und das ist okay. Woher kommt der Wunsch nach Normalität? Was ist überhaupt Normalität? Und da kommst du natürlich mit Jürgen Link, deiner Schutzheiligen, wenn es ums Thema Normalität und Normalisierung geht. Und da habe ich dich ja gefragt, also, wie siehst du das? Wie hast du das gesehen? Und das hast du eigentlich, also für mich jetzt zumindest ganz schön erklärt. Vielleicht magst du das mit uns hier teilen.
Normalität, ich merke schon, ich lache. Normalität ist das, was eine Mehrheit von Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt als normal erklärt. Also festgelegt immer, ne? Historisch bedingt. Ich frage mich gerade, Markus, würdest du darunter aber auch fassen, den Aspekt, den die Doku aufmacht, auch in Folge 4? Mhm. Wo sind die Grenzen? Was ist erlaubt im Punk? Und da hat mich zum Beispiel sehr, sehr beschäftigt, Sprachsensibilität. Ja. Hat ein fast eigenes Kapitel bekommen, könnte man total so sagen. Also das würde ich heute vielleicht nicht mehr so verwenden, diesen Begriff. Sowas hören wir da. Ich würde es anders ausdrücken. Ich habe in meinem Alltagssprachgebrauch Wörter benutzt. Da musste mich erstmal jemand aufmerksam machen. Obwohl ich aus dem Punk kam, hat man mir gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Ne? Das ist eindeutig kodiert. Also diese Sachen, Sprachsensibilität, über die ich natürlich sehr, sehr froh bin, dass sowas Einzug hält. Aber natürlich für eine Subkultur, die grundsätzlich ja dafür einstand, zu sagen, Regeln erstmal gar nicht, lehnen wir ab. So, damit gehen natürlich auch Werte einher, das ist ja ganz klar. Aber das so miteinander verbinden oder vereinbaren zu können, darauf Rücksicht zu nehmen, zu sagen, diese Sensibilität ist heute vonnöten, wirklich. Und wir wollen uns da Mühe geben, aber wo fängt dann so eine Zensur an? klingt jetzt so ganz dramatisch, aber ne, also meine eigene Wortwahl irgendwie bestimmt. Das hätte ich schon ganz spannend gefunden, darüber noch mehr zu hören.
Total.
Und ja, dann sind wir bei Sprachsensibilität. Das ist jetzt eine Nuance, die grundlegend ist, keine Frage. Aber wir hatten ja auch noch innerhalb der Doku zum Beispiel auch sowas zum 11. September, bei dem wir auch ganz, ganz kurz stocken mussten, ne? Als es dann um Fat Mike ging und die Aussage Inside Job.
Ja, genau.
Gibt es da Grenzen? Jetzt rückblickend auch nochmal. Ist viel Zeit vergangen seit 2001.
Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man sagt, also da sitzt der Bruch an. Klar ist das seine Wahrnehmung der Wirklichkeit. Aber naja, warum öffnet man damit ein Feld für Verschwörungserzählungen? Mhm. Dieser Inside-Job, also da kann man verschiedene Perspektiven natürlich einnehmen, aber das ist genau wie Campinos Aussage. Groupies gab's im Punk nicht. Ob jetzt sieht er das jetzt nur auf die Toten Hosen oder generell, also ich habe es generalistisch du ja auch wahrgenommen. Naja, da muss man fragen, sprachsensibel, weil was sehr klar wird, ist, dass Millennial Punk für die Punk-Szene eine deutlich höhere Form von Awareness bedeutet, von auch Kritik an der Szene selbst, Selbstkritik, auch Transformation von Szene-Akteurinnen, ja, neue Räume, die entstehen und so weiter, auch die Arbeit an mehr Safe Spaces im Punk selbst, und dazu gehört eben Sprachsensibilität an vorderster Front erstmal, das also auch klar zu sehen über die Art und Weise, wie wir reden, weil Sprache ist Macht und Sprache ist Konstruktion von Wirklichkeit und Repräsentation von Wirklichkeit, Repräsentation von Macht, ist eine Perspektivierung von der Art und Weise, wie wir über uns selbst reden können, wie wir über die Gesellschaft reden können, wie wir über die Welt um uns herum reden können, wie wir auch durch Sprachkritik Wirklichkeit verändern können, und dann braucht es einen Kommentar. Dann braucht es einen Rahmen, weil wenn man sagt, hey, hier Inside Job, und dann lässt man das stehen, das arbeitet eigentlich dem eigentlichen Ziel entgegen. Genau wie dieses Beispiel des Groupie-Tums bei Campino. Und wir haben, jetzt lass uns bei Fat Mike ruhig noch einmal bleiben. Mhm. Da greifen wir ein bisschen vor auf das Thema Feminismus, Queerness und so weiter. Fat Mike sagte in der vierten Staffel, dass also Männer femininer werden müssten, weil feminine ist, also O-Ton mit Fat Mike, feminine ist cute, ja.
Ich glaube, er sagt sweet.
Ich sage ja cute, ja, aber okay. Cute oder sweet, aber es ist sozusagen eine Zuschreibung. Und dann sagt er, dass Männer aggressive, so, also so eine binäre Ordnung der Wirklichkeit. Du hast ja zu Recht gesagt, zweite Welle Feminismus.
Binär. Ja. B ist es aber natürlich auch so, dass er ganz stereotype Zuschreibungen macht, also auch wenn sie jetzt nicht nur an dem Binären krankt. Männer sind also allesamt aggressiv, Frauen sind cute. Ich weiß gerade gar nicht, was ich schlimmer finde.
Ja, nein, und das ist vor allem nicht nur diese stereotype Markierung, die hier festgelegt wird für Männer und für Frauen, gerade auch für jemanden wie ihn, er beschreibt sich selbst als Crossdresser, und für jemanden, der sozusagen in Binarität kritisiert und gegen Binarität lebt, wie Fat Mike, und Fat Mike ist ja absolut wichtige Lichtgestalt in der Punkrock-Geschichte, ja, und dann hat man so, dass man sagt, dass, also wenn Männer femininer werden, damit cuter oder sweeter, also ich glaube cute, du glaubst sweet, aber das müssen wir nochmal nachsehen, und dann sagen, das kann die Welt ändern. Dann muss man sagen, okay, also gerade wenn es um Awareness geht, gerade wenn es auch um Queerness geht, gerade wenn es darum geht, Identität, Einheiten, sowas wie vermeintliche Biologismen und so weiter zu kritisieren und auch dagegen zu leben. Und da haben wir viele Protagonistinnen in der Dokumentation, die einfach vorleben, was es heißt, eben sich nicht mehr eindeutig zu identifizieren, nicht mehr in einer binären Opposition zu leben. Ja, das ist so stark. Wir haben so starke Szene-Protagonistinnen da, die das wirklich vorleben, die das klug auch kommentiert haben und so weiter. Und dann hast du so einen Helden, ich weiß noch, 94, mein erstes NoFX-Konzert in der Kaue in Gelsenkirchen, so Moment, Don't Call Me White, war so ein mindblowing Ding, also wo man sich mal wirklich mit Whiteness, mit seiner eigenen Whiteness beschäftigt hat. So, was heißt das eigentlich? Und wofür steht denn nicht dieses Konzept weiß sein und so weiter? Und unfassbar starke, wichtige Texte, NoFX und so. Und er selbst auch, also ne, Rock Against Bush, die Sampler, dann aber auch er als politischer Aktivist, dann denke ich mir so, wow, okay, gut, wenn das seine Wahrnehmung ist, seine Wahrnehmung, fair enough, aber man darf auch die Wahrnehmung von jemand anders kritisieren, das, was wir jetzt gerade tun, das darf nicht ausgeschlossen sein, aber das braucht einen Rahmen, das braucht einen Kontext, gerade beim Thema Sprachsensibilität und auch Präsentation von solchen Aussagen in der Doku.
Ja, für die Gender-Repräsentation und natürlich jetzt jenseits davon, dann wird die Welt eine bessere. Das ist dermaßen unterkomplex.
Ja.
Also, ja, schwierig.
So, ihr Lieben, das wäre so ein bisschen zu den Themen, die ich mit Diana und Felix besprochen habe. Nochmal Einordnung von uns, ein bisschen Kritik, Fragen, die wir uns gestellt haben, Wünsche, die wir hatten. Aber nichtsdestotrotz müssen wir beide sagen, und wir haben es jetzt, klar, für die Folge jetzt hier mehrfach gesehen, was uns total gefallen hat. Wir sind jedes Mal vom Neuen wieder hängen geblieben. Wir haben einfach Dinge nochmal wieder neu gesehen, neu gehört. Wir fanden die Produktion einfach total toll, weil es eben eine Dynamik hatte, es hatte eine Intensität, es hatte was Warmes, es hatte eine totale Vielfalt an Stimmen, es war sehr liebevoll gemacht, sehr leidenschaftlich gemacht, es war so wirklich so ein man hört das Szeneherz gleich viermal schlagen, nicht nur viermal, dann noch mit den Protagonistinnen, die gesprochen haben. Also es ist eine ganz, ganz wertvolle Dokumentation, die ein Stück Popkulturgeschichte und hier Punkgeschichte aufarbeitet, das vielleicht liegen geblieben wäre, verloren gegangen wäre, weil gerade diese Aufarbeitung von Popkultur, von Popmusik eben auch als Zeitgeschichte, als Gesellschaftsgeschichte ist so wertvoll und so notwendig, damit das sozusagen nicht nur in Vergessenheit gerät, sondern auch zeigt, wie subkulturelle Szenen einen Einfluss auf Menschen, aber nicht nur auf Menschen, sondern auch auf eine Gesellschaft, auf eine Kultur, auf Infrastrukturen, auf den Kunstbetrieb, auf die Wirtschaft und so weiter nehmen, wie man auch Gesellschaft irgendwie alternativ perspektivieren kann, vielleicht auch verändern kann, im Großen und im Kleinen. Und wie bedeutsam es sein kann, Teil einer Szene, Teil einer Subkultur zu sein. Und dass das das Leben der Einzelnen einfach reicher macht, vielfältiger macht. Und dass es ein Gemeinschaftserlebnis erzeugt, sowas wie Solidarität entsteht. Auch wenn du 10, wie Felix im Interview sagte, 10 Punkerinnen fragen wirst, was ist Punk, und du 10 verschiedene Antworten bekommst. Aber das Moment einer Verbundenheit, einer Solidarität, einer zeitgeschichtlichen Verbundenheit auch, das ist total toll und das kam wahnsinnig gut in der Dokumentation rüber. Es gab so viele Themen, die auch angespielt worden wären. Die waren klar, das ist sind ja, wie Felix auch sagte, 100 oder Diana, 100 Stunden und von den 100 Stunden sind es halt im Endeffekt 3 geworden, die wir gesehen haben und so weiter. Also, dass wir wirklich nur einen Ausschnitt bekommen haben von dieser Vielfalt. Wir würden uns nochmal Folge 5, 6, 7, 8, 99, 2003, würden uns alles wünschen, wenn wir uns alles angucken. Und wir würden uns wünschen, dass es da einfach nochmal weitergeht vielleicht und noch mehr Folgen kommen, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Es gibt einfach noch so tolle, viele Perspektiven. Aber wir sagen erstmal danke, danke für diese geile Doku, die uns auch ermöglicht hat, so viel darüber zu erzählen und ja, so begeistert auch darüber zu erzählen, auch wenn wir einige Kritikpunkte haben, aber Kritik ist für uns immer eine Form der Wertschätzung, weil wir uns intensiv mit etwas beschäftigt haben und einfach so nach dem Motto, lass noch mal weiter gemeinsam brainstormen, was wäre noch möglich gewesen, was hätte man noch machen können und so weiter. Also von daher ganz, ganz großes Dank und an euch für die Doku.
Ich würde auch noch ergänzen wollen, Markus, was du gerade gesagt hast, wenn die Subkultur sowas hervorbringt,
ja,
an Solidarität, an Zusammenhalt, an Identifikationsstiftung, umso schöner war es natürlich auch zu sehen, was sie nach außen abgibt. Also Stichwort Veganismus,
ja.
Stichwort Seenotrettung.
Ja.
Also auch das, was Menschen aus dieser Subkultur abbekommen, die ihr selber gar nicht angehören. Das fand ich sehr, sehr überzeugend und einen wichtigen Bestandteil. Herzlichen Dank dafür. Ansonsten aber auch nochmal wirklich, weil wir jetzt gerade sehr, sehr viel über Feminismus gesprochen haben, über einzelne Punkte, mit denen wir nicht so ganz, ganz glücklich waren oder ein bisschen Bauchweh mit hatten. Vielleicht sollten wir erstmal positiv auch hervorheben, was da angesprochen wurde.
Ja,
nämlich
absolut.
Fakten wie sexuelle Übergriffe auf Festivals. Die Tatsache, dass die Szene jahrelang doch nur von sich männlich lesenden Personen dominiert wurde. Das muss herausgestellt werden.
Ja.
Das war keineswegs selbstverständlich, würde ich sagen.
Ja, und auch dieses tolle Thema, in Anführungszeichen, das wichtige Thema anzusprechen, das ja auch Ronja Schwikowski so klar sich positioniert hat und so klargestellt hat. Du kannst nicht sagen, so jetzt wenn ein Typ blank zieht, das heißt Swiss dann, der immer nur oben ohne halt die Band halt präsentiert, dann zu sich weiblich lesen, Person, queeren Person, ja, zieh doch dein T-Shirt auch aus, dann stehst du auch dann
passiert
da.
Passiert schon nichts.
Passiert auch schon nichts. Und so ein Irrsinn und dann mal klarzustellen, was das für einen Unterschied macht und was, also das ist so wichtig gewesen, halt diese Themen einfach auch klarzustellen.
Frauenquote fand ich auch noch sehr überzeugend, also sich auch dazu kritisch zu äußern. Aus welchem Grund macht die Sinn und warum wird die doch von einigen Künstlerinnen auch abgelehnt beziehungsweise als bittere Pille so geschluckt? Was ist daran auch durchaus zu kritisieren? Ja. Auch das hat Raum gefunden.
Ja. Und ich fand es auch total spannend. Also ich bin ja so ein bisschen so wie, ihr wisst ja, mit Reinhard Götz habe ich auch Probleme. Ich habe mit fast allen Probleme, aber mit Reinhard Götz ganz besonders. Aber er hat also 2, 3 bis 5 gute Sätze gesagt. Und der eine Satz, der ist so in mir so... ich habe keinen Frieden, ich habe den Krieg in mir. Und das ist dann so eine Sache, ich fand das so schön zu sehen, dass bei auch der Weiterentwicklung der Szene, bei den Themen, die neu dazugekommen sind, dass es keine konfliktgeladene Auseinandersetzung gab, wo man sagen, oh, ich muss dem jetzt einen reingeben, ich muss mich jetzt so deutlich von was abgrenzen und so weiter. Sondern es war sehr dialogisch, es war sehr offen, lass uns miteinander reden, lass uns sehen, wie wir auch eine ältere Generation, dann jetzt die Millennial-Generation, wie die eine Übergabe miteinander machen, wie die gemeinsam sich als einfach als Szene identifizieren und sagen, hey, wir klären Probleme, wir klären Dinge, die nicht cool laufen und so weiter. Und das fand ich wahnsinnig schön zu sehen. Ich hätte dafür nicht die Ruhe gehabt. Hätte ich da gesessen, ich bin ja kein Millennial oder so. Ich hätte es konfliktorientierter gestaltet, persönlich. Und das fand ich einfach toll zu sehen, dass das überhaupt nicht notwendig war, sondern das ist einfach sehr so, wir wünschen uns das. Es wäre toll, wenn es in die Richtung geht und so weiter. Mehr Raum für Flinter, mehr Awareness, weniger Übergriffe, sozusagen auch so dieses Zusammengehen, was musikalisch, dieses Offensein für, aber wir müssen gar nicht mehr so musikalisch so eng sein, an einem bestimmten Kanon uns abarbeiten, sondern klar, das war dieser Hauptdeal natürlich mit Hip-Hop in der Zeit und so weiter. Das fand ich ganz herausragend und ich war so besänftigt davon, dass ich es nie, also sag mal, ich wurde unruhig, das weißt du ja, als ich Swiss und Diggen auf der Bank gesehen habe, weil ich bin ja, wie gesagt, ich bin, Slime ist extrem wichtig für mich und Diggen kann man immer kritisieren, sollte man auch kritisieren in vielen Punkten, aber es ist halt eben auch ganz, ganz wichtige Punk-zeitgeschichtliche Figur, ganz wichtiger Musiker, hat aber leider so gut wie nichts irgendwie dazugetragen zu der Doku, das war so ein bisschen so wie... an Andi bei den Toten Hosen, dann sitzt dann jemand, sagt eigentlich 2, 3 Sätze, die aber überhaupt nicht relevant sind. Warum ist er dann drin? Nur weil er berühmt ist und weil er irgendwie wichtig ist und weil er auch nichts dazu trägt. Das hat mich ein bisschen gewundert und ich konnte dann auch drüber hinwegsehen, warum sitzt Swiss da? Was hat Swiss mit der Geschichte zu tun? Und die Perspektiven darauf, ich meine, da könnte man, wenn wir über Sprachsensibilität sprechen, Haltungssensibilität, auch ganz viel sagen. Aber das war egal, weil ich habe einfach gesagt, wow, ich hänge mich da gar nicht dran, sondern ich... bin einfach begeistert davon, wie man auch solche Kontroversen und so kontroverse Perspektiven zusammenbauen kann, ohne sie zu einem großen Skandalon aufzubauen. Also so, jetzt hier so Generationskonflikt aufzubauen, sondern erst gemeinschaftlich, das Solidarische im Vordergrund steht. Deshalb, ihr Lieben, haben wir noch abschließend für euch 2 Motti und zwar 2-mal Verehrung natürlich und wir haben ein sweetes Verehrungsmotto und ein salty und ihr wisst natürlich, wer den Krieg in sich hat, kann nur salty sein.
Das bleibt
und,
bei dir.
Genau, und du, erzähl, was ist dein sweetes Verehrungsmotto?
Punk is not dead. Danke, Millennial Punk.
Ja, mein salty Verehrungsmotto lautet, der Dienst an der Szene dient der Szene nicht in jeder Hinsicht. Ihr Lieben, jetzt wurde viel erzählt, jetzt wurde viel analysiert. Toll, 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 dass wir die Stimmen von Diana und Felix hatten. Sie beiden Bock hatten, mit mir ein Interview zu führen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank an euch und danke auch an Nico und Flo und Diana natürlich und Felix, dass ihr diese Doku realisiert habt, dass ihr uns diese Doku geschenkt habt. Und naja, wenn man in die Medienlandschaft schaut, ihr werdet hymnisch gefeiert und verehrt von allen Seiten. Und das habt ihr euch auch verdient. Und genau, das habt ihr euch verdient. Und ja, liebe Fugis, in der nächsten Woche kommt der Judas wieder zum Savior, zum Jesus, Mark. Und wir präsentieren euch wieder Kulturschlagzeilen. Uns bleibt nur zu sagen, schaut die Doku, ja, und wenn euch die Doku begeistert hat, lest Punk as Fuck, lest A Global Mess, kauft euch die Platte, kaufen, 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 denn das ist so wie auf der Kirmes, gewinne, 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 gewinne. Ich kann euch nicht mal Gewinne so viel sagen. Ich glaube, das ist das vollgesudelte Dosenbier, was jetzt bei mir wirkt. Halleluja, Amen und habt eine schöne Zeit.
Bleibt golden.
Yeah, bis bald. Ciao, ciao.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.